Herzlich willkommen bei Einfach Familie Leben, deinem Podcast für Achtsamkeit, Verbundenheit und einen Familienalltag, der euch alle nährt. Hier findest du Inspirationen rund um Rituale, Familienrhythmus, Freispiel, Ernährung und das Leben mit Kindern. Leicht, nahbar und voller Hücke-Momente. So schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol es gerne noch nach, dann verpasst du keine Folge mehr. Und schreib total gerne Bewertungen, einen Kommentar. Ich freue mich immer so sehr über all eure Kommentare und Bewertungen. Heute habe ich ein wunderschönes Interview mit zwei tollen Frauen aufgenommen und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Heute habe ich zwei ganz besondere Frauen bei mir, die beide den Wald nicht nur lieben, sondern ihn auch zu ihrem pädagogischen Zuhause gemacht haben. Bei mir sind Jasmin Öztürk, die schon viel Erfahrung mitbringt. Sie hat bereits 2004 die Kindertagespflege Waldwicht-Lörrach für Kinder von 1 bis 3 Jahren ins Leben gerufen. Und Helena Welp, Gründerin der Waldkita Welpen im Wunderland für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Eine ganz frische Gründung, die es seit letztem Jahr gibt. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil ich selbst seit 2,5 Jahren meine Tochter in einem Waldkindergarten habe und weiß, wie besonders dieser Alltag ist. Und wenn ich selbst mal irgendwann vielleicht eine Krippe oder einen Kindergarten gründen würde, dann wäre das auf jeden Fall auch im Wald oder auf jeden Fall mit ganz viel Naturbezug. Und ja, gemeinsam mit Helena und Jasmin möchte ich heute darüber sprechen, wie so eine Gründung eigentlich abläuft, was den Alltag im Wald besonders macht, welche Herausforderungen es vielleicht auch gibt und natürlich auch, welche Schätze Kinder und Familien aus dieser besonderen Zeit im Wald mitnehmen können. Und ich freue mich sehr, sehr, dass ihr beide da seid. Es ist eine Premiere, glaube ich, dass ich mit zwei Personen im Podcast hier im Gespräch bin. Und ja, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ich fände es auch voll schön, wenn ihr euch beide nochmal vorstellt, dass man einfach eure Stimmen auch nochmal mit eurem Namen verbindet. Helena, vielleicht magst du gerade starten.
Alles klar. Ich bin Helena. Ich bin die Gründerin des Waldkindergartens, also Natur- und Waldkindergartens. Leite ihn auch, würde äußerst gerne auch die Trägschaft machen, aber das ist in Deutschland nicht gesehen. Also da musste ich mich davon trennen und die Trägschaft hat mein Mann übernommen, damit das noch bei uns bleibt. Aber gegründet haben wir uns zusammen und auf die fantastische Idee kam ich. Und wie gesagt, seit einem Jahr leite ich ihn. Vorher war ich 5 Jahre in meiner Waldorf- und Großtagespflege. Die war dann erstmal Waldorf, dann Waldorf und Wald. Und davor, die 2 Jahre, war nur Waldorf-Tagespflege. Und das war mein Warmwerden für den nächsten Schritt, für die Waldkita. Da wollte ich auch schauen, wie ist das in NRW? Wie werden die Plätze besetzt? Die fragen, ob das sich lohnt und so weiter. Und die Waldorf- und Waldtagespflege oder Großtagespflege lief so gut, dass ich wusste, alles klar, sie werden auch hier ins Dorf auf den Berg kommen und die Kinder gerne abgeben. Genau, keine Einrichtung fühlte sich irgendwie richtig an für mich. Also ich habe viele pädagogische Einrichtungen mir angeschaut, habe dort gearbeitet und das war einfach nichts, wo ich gesagt habe, alles klar, hier will ich irgendwie lange bleiben. Deswegen der Schritt in den Kindergarten, genau.
Ja, schön. Danke für deinen Einblick. Jasmin, magst du weitermachen?
Gerne. Also ich bin Jasmin Öztürk, ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und Mutter zweier Töchter. Ich habe im Jahr 2010 die Waldwichtel in Lörrach gegründet. Und zu meinem Hintergrund, ich bin Facherzieherin für Wald- und Naturpädagogik, Kindertagespflegeperson, also aka Tagesmutter, angehende Phytotherapeutin und demnächst auch Ritual- und Transformationscoach. Genau, ich bin jetzt schon sehr lange im Wald und ohne geht einfach gar nicht mehr.
Ja. Schön. Ja, vielen Dank euch. Erinnert ihr euch noch an euren allerersten Tag mit den Kindern im Wald? Bei dir, Helena, ist es noch nicht so weit her. Bei dir, Jasmin, schon länger. Du musst noch ein bisschen graben. Wie war das für euch? Wollt ihr uns da mal so ein bisschen reinholen?
Also ich würde gerne anfangen, um es ganz transparent zu machen. Er war grauenhaft. Er war schrecklich. Der erste Tag, den werde ich nie vergessen, denn ich war völlig neu. Völlig neu in diesem Konzept, völlig neu in dem Waldgebiet. Die Eltern waren mir teilweise noch nicht mal alle bekannt und auch die Kinder. Dementsprechend hat man mir sehr große Skepsis gegenübergebracht und ich war einfach super nervös. Natürlich war es dann auch so, weil ich das Gelände nicht kannte, dass wir uns, Worst-Case-Szenario, verirrt haben. Ja, ich habe mich bald verirrt mit einer ganzen Kindergruppe. Meine eigene Tochter war auch mit dabei und wir kamen eine Stunde zu spät. Nach diesem Vorfall, ich habe natürlich alle Eltern informiert und gesagt, ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Aber es geht allen gut und die Kinder, die fanden dieses Abenteuer eigentlich sehr spannend. Die Eltern weniger. Nach diesem Tag haben mich dann tatsächlich beinahe alle Familien verlassen. Es blieb nur eine Mutter, die an mich geglaubt hat. Und ich dachte dann tatsächlich, ich glaube, das ist nicht das Richtige für mich. Es hat mich doch stark entmutigt, aber irgendwie hat dann meine Tochter mich ermuntert und gesagt, Mama, du musst weitermachen. Man darf sich auch mal verlaufen. Und ich dachte, stimmt, sie hat recht. Ich darf mich auch mal verlaufen. Und ja, jetzt verlaufe ich mich nicht mehr. Jetzt gibt es 15 Jahre. Und die anfängliche Skepsis, die hat sich doch hoffentlich in viel Zuspruch und wirklich eine tolle Gemeinschaft entwickelt, die ich nicht mehr missen möchte. Aber es war ein harter Weg, ja.
Ja, danke dir. Helena, wie war es bei dir?
Also ich habe tatsächlich an den ersten Tag letztes Jahr gedacht, aber eigentlich ist mein allererstes Mal tatsächlich in der Großtagespflege hier. Wir haben vor 6 Jahren das Haus hier, wo auch nebenan der Kindergarten hier steht, gekauft mit einem Waldgrundstück. Das heißt, ich kannte mich zum Glück aus, wo ich dann rausgehen wollte. Und ich bin mit den Jüngeren rausgegangen und war auch so unsicher. Mir war gar nicht klar, was machen wir da draußen? Ich kannte Waldorf und drinnen und Räume und die waren fantastisch. Aber irgendwann hat irgendetwas hat mich nach draußen gezogen. Und dass es die Kinder jünger waren, hat es denn nichts ausgemacht. Also die Verbindung war zur Natur, war sofort da. Diese Magie, dass die Kinder wirklich diese Freiheit haben und losgehen und einfach machen, das war, glaube ich, der Moment, das war für mich so ein magischer Moment. Da dachte ich mir, alles klar, die gehören in den Wald, die gehören in die Freiheit. Und mir war klar, alles klar, Helena, die Waldorfräume sind schön, aber ich will nicht mehr zurück in die Räume. Also das war für mich der erste Moment, den ich mit Wald verbinde. Letztes Jahr war es auch schön und es war spannend und neu und eine komplett neue Gruppe, aber das war nicht mehr der erste Moment.
Ja, schön.
Genau.
Ja, du bist jetzt gerade schon so drauf eingegangen, Helena. Was war euer Antrieb, einen Waldkindergarten, eine Waldkrippe zu gründen?
Auf jeden Fall erinnere ich mich an mich, als ich 15, glaube ich, 12, 15 war, wo ich selber erstmal gesagt habe, ich möchte alle Kinder dieser Welt retten. Das war wirklich ich weiß nicht, woher es kommt, ja. Aber dieser Gedanke war schon immer, ich habe immer schon andere Kinder mir angeguckt, ich habe immer schon mir vorgestellt, was wir alle brauchen und wir brauchen Freiheit und wir wollen kreativ werden. Ich habe für alle Kinder gesprochen und ich habe gedacht, wenn ich groß bin, schenke ich den Kindern das. Das war mein allererster Antrieb, den ich nie losgelassen habe. Und danach habe ich verstanden, als ich die Kita gebaut habe, habe ich verstanden, eigentlich mache ich das für meine kleine Helena, für mein inneres Kind. Da muss irgendwas dran sein. Da habe ich mir einfach meine Welt gebaut, die wirklich diese Freiheit hat, diese ich darf sein. Und das war mein Antrieb als 15-Jährige und dann als 37-Jährige, ja. Und dass ich mich selbst entfalten darf, dass ich da lieben kann, dass ich da vertrauen kann. Und das war auf jeden Fall meine Motivation, die dann wirklich seit Jahren mitgelaufen ist. Und ich habe immer weiter den Schritt gemacht. Alles klar, jetzt hast du 5 Kinder in der Tagespflege, jetzt hast du 9 Kinder in der Großtagespflege. Okay, jetzt nehmen wir 22. Und das war das, ja.
Na schön, danke. Wie war es bei dir oder was ist deine Motivation, Jasmin?
Also die Entscheidung entstand eigentlich aus einer Notsituation heraus. Meine zweite Tochter war in ihrem Kindergarten sehr unglücklich. Die Eingewöhnung lief mit meinem heutigen Wissensstand absolut nicht kindzentriert. Wir hatten ewig lange Tränen und sie wollte einfach grundsätzlich nicht mehr in den Kindergarten. Dann haben wir den akuten Personalmangel miterlebt und ich habe dann auf freiwilliger Basis im Kindergarten ausgeholfen und konnte mir dann selber ein Bild von der Situation machen und verstand mein Kind umso besser. Dann war mir klar, ich muss irgendwas schaffen. Ich muss was schaffen, was Kindern diesen Ort des Geborgenseins, der Fülle, der Bewegung schafft, wo sie sich frei entfalten können und dennoch einfach liebevoll geborgen sind. Und ja, dann stoßte ich zufällig auf eine Annonce in der Zeitung, dass eine Waldspielgruppenleiterin gesucht wurde, weil die Gruppe kurz vor der Auflösung stand. Und ich dachte, okay, super, gehe ich mit meiner Tochter hin und schaue mir das Ganze an. Und ich hatte genau eine Probestunde. Es gab kein Konzept. Manche Eltern liefen mit, manche nicht. Und es war ziemlich chaotisch. An dem Tag dann gesagt, dass die Leitung auch aufhört und nächste Woche quasi schon gar nicht mehr da ist. Das war dann für mich so, okay, hier gehöre ich hin. Hier kann man schaffen, hier kann man sich selbst verwirklichen und ich habe mich einfach sofort so wie zu Hause gefühlt, auch wenn es total chaotisch war. Aber genau dieser Gegenwind, den ich dann gespürt habe, die Skepsis der Menschen um mich herum, die hat mich angetrieben. Ich wurde so oft gefragt, kannst du nicht irgendwas anderes machen? Oder die armen Kinder im Wald, immer draußen und was ist, wenn es regnet? Und meine Tochter war selber noch 3, 3,5 Jahre war sie alt. Und ich dachte, nee, also den Kindern, denen schadet das überhaupt nicht. Die können total viel mitnehmen. Und ich möchte einfach zeigen, Natur ist kein Risiko, sondern es ist ein Geschenk. Nur aufnehmen und es sehen. Und ja, das war quasi meine Mission. Ich wollte zeigen, dass unter 3-jährige Menschen nicht weniger Menschen sind. Und dass sie auch ein Recht haben, haben, sich in der Natur aufzuhalten, dass das Ganze natürlich liebevoll begleitet werden muss und soll, aber sie haben auch ein Recht darauf, nicht nur im Kinderwagen zu sitzen und durch den Wald geschoben zu werden, sondern ihn als Ganzes zu erfahren, mit ihm umzugehen. Und das hat mich immer animiert und angespornt, weil ich einfach gesehen habe, das bleibt nachhaltig. Also das ist nicht nur ein Handeln, das im Jetzt verankert ist, sondern auch in der Zukunft. Und das ist nach wie vor mein Antrieb. Zu sehen, wie tief diese Pädagogik einfach auch wurzelt. Ja.
Ah, schön. Ja, also ich habe das Gefühl, ihr zieht da so an einem Strang oder habt da so gleiche Motivationsgründe. Voll schönes von euch zu hören. Es war tatsächlich, ich hatte die Fragen auf Instagram gestellt, ne? Was soll ich hier mit reinbringen in die Podcast-Folge? Was sollen wir euch fragen? Und es kam tatsächlich einige Menschen, die gesagt haben, hey, super spannend, ich freue mich da drauf, weil das wäre auch einfach ein Wunsch von mir, einen Waldkindergarten oder einen Waldkrippe oder wie auch immer zu gründen. Und der Wunsch war schon sehr da, dass ich auch wirklich so auf die Gründung mit euch zum Sprechen komme. Vielleicht könnt ihr uns da mal so ein bisschen reinholen. Wie lief bei euch die Gründung ab? Welche Hürden musstet ihr nehmen? Du hast gesagt, ne, Jasmin, ihr habt dann irgendwann nochmal die Rechtsform geändert oder halt oder einfach die Rechtsform klar gemacht. Und auch bei dir, Helena, bei dir ist es natürlich noch sehr präsent. Ja, was gab es da für Hürden? Was ist das für ein Zeitraum, den wir uns da so ein bisschen denken können? Was würde jemand raten, der jetzt vor euch steht und sagt, hey, ich will einen Waldkindergarten, eine Waldkrippe aufmachen? Was sind da überhaupt meine ersten Schritte?
Bei mir ist es nicht so lange her, dann starte ich einfach.
Ja, gerne.
Also heute würde ich sagen, wie ich mir das auch gesagt habe vor 2 Jahren, einfach machen. Ich bin froh, dass ich nicht weiß, was es bedeutet, ein Team zu haben, 22 neue Kinder zu haben und die ganze Bürokratie in Deutschland hier mitzumachen. Ich würde es aber noch mal ein zweites Mal machen. Und ich bin froh, dass mir niemand detailliert erklärt hat, was alles passieren kann, denn das kann uns nur weiterbringen. Also bei uns ging die Gründung auf jeden Fall rasant schnell, auch weil hier, wo ich wohne, die Plätze rar sind. Die sind nicht da. Es gibt viele Kinder, die 5 sind und noch nie einen Kindergarten von innen gesehen haben. Deswegen war die Unterstützung riesengroß. Und das spürte ich und das war fantastisch und das war wirklich etwas, was mich auch mit angetrieben hat, das ein Jahr früher zu machen und in 9 Monaten statt in 1,5 Jahren und so weiter. Das heißt, wir liefen da wirklich voran. Nebenbei hat mein Mann weiter als Lehrer gearbeitet und ich weiter in der Großtagespflege. Heute hätte ich gedacht, das war verrückt. Das kannst du nicht nochmal machen, aber genauso ist das passiert, ja. Die Bürokratie, da könnte ich ein Buch drüber schreiben, mit wem man allen sprechen kann, was möchte Architekt, was möchte die Statik, was möchte Forstamt, was möchte Gesundheitsamt, Umwelt und so weiter und so weiter. Also das sind wirklich manchmal kam jemand und sagte, ich möchte, dass das so und so ist. Ihr braucht hier und da ein Zäunchen. Dann kommt jemand von Forstamt und sagt, oh nee, dieser Zaun muss auch weg. Gesundheitsamt möchte das doch nicht und so weiter. Und dann habe ich einfach die Telefonnummern gegeben, habe gesagt, dann spricht man miteinander. Ja, ich mache meine Kita auf und wenn ihr ein Problemchen oder eine Herausforderung habt, dann bitteschön, ja. Unser Bauwagen, unser Herzstück hier kam 9 Monate zu spät. Das heißt, und ich bräuchte einen Schutzraum. Das heißt, ich wusste immer weit, dass es sich verzögert, verzögert, verzögert hat. Und ich habe mir diesen Bauwagen ein Jahr überhaupt vor dieser Gründung schon gefunden, weil das ein wunderschöner Rundwagen voll Holz und richtig mit warmem Wasser, also ein bisschen Luxus im Wald. Da habe ich auch dem Jugendamt, zuständigen Jugendamt gesagt, ich mache das, aber ich möchte genau diesen Wagen. Und der muss dann da und da stehen. Das war meine Voraussetzung. Ich möchte mich in diesen Räumen wohlfühlen und ich möchte, dass die Kinder auch hier schön haben. Wenn wir einen Schutzraum haben, dann wunderschön, ja. Bauwagen 9 Monate zu spät gekommen, spricht, was machen wir denn jetzt? Wir brauchen einen Schutzraum, wir dürfen sonst nicht aufmachen. Ich habe gelernt, wie man eine Hürte im Wald baut. Also fantastisch, dass dieser Bauwagen 9 Monate später kam, denn ich habe einen wunderschönen 6 Meter runden, schönen Boden für die Hürte gebaut, die Hürte mit aufgebaut. Jetzt haben wir mitten im Wald eine Hürte. Wir haben noch den Bauwagen. Wir dürfen beides behalten. Zwischendurch hatten wir auch Container zu meinem Geburtstag, weil es sich herausgestellt hat, dass die Hürte nicht so warm wird im Winter. Dann haben wir sie pünktlich zum, ich glaube, Karneval im Februar jetzt die Container wieder abholen lassen, pünktlich zu unserer Karnevalsparty und haben dann noch ein paar Wochen auf dem Wagen gewartet. Also es war nie, nie ruhig hier und aber wunderschön. Also das muss, ich finde es, man kann es machen und ich bin froh, den Weg gegangen, dass ich den Weg gegangen bin, auf jeden Fall. Ja. Super turbulent, aber. Und ein Buch wert. Also man kann wirklich ein Buch schreiben, was in 9 Monaten passiert ist. Aber eine tolle Erfahrung, auf jeden Fall.
Schön. Und wer war dann so dein erster Ansprechpartner, als du gesagt hast, ich will einen Waldkindergarten gründen?
Vor Ort das Jugendamt. Einmal nachgefragt. Also ich habe schon in der Großtagespflege gemerkt, ich könnte 5 Großtagespflegen aufmachen. Also das war mir schon klar. Okay, dieser Antrag, also ich habe eine Warteliste mir selber erstellt, weil ich in keinen Programmen war erstmal vor 6 Jahren. Und da haben auch die Eltern rückgemeldet. Oh Gott, das ist ja gar keine Tagespflege, das ist wirklich, wir sind wirklich im Wald und wenn wir in Räumen sind, das sind wirklich Waldorfräume. Das war eine komplette Etage für Kinder, das kennt man so nicht von den Standard-Tagespflegepersonen, das machen die im Wohnzimmer und dann Schlafräumchen, wie ich das auch am Anfang gemacht habe. Das heißt, da habe ich gemerkt, okay, das, was ich tue, das gefällt den Eltern und den Kindern und mir gefällt es auch. Und wenn du liebst das, was du machst, dann lohnt sich das, dann machst du es gut. Ja. Genau.
Danke dir.
Sehr
Deswegen
gern.
auch noch mal in deine Gründung mitnehmen.
Ja, also ich kann jetzt natürlich anders als bei Helena davon berichten, dass bei uns die Gründung eigentlich, glaube ich, erst endet, wenn ich im Wald aufhöre. Es gibt immer Hürden und es wird sie auch immer geben, weil wir rechtlich in einem ganz anderen Bereich tätig sind. Wir sind mit den Ein- bis Dreijährigen unterwegs und rechtlich ist es einfach so vom KVJS so geregelt, die gehören nicht in eine dauerhafte Betreuung in den Wald. Und das Vorhaben natürlich auch wahnsinnig schwierig. Aber unsere rechtliche Grundlage bringt natürlich auch Möglichkeiten mit sich. Ne? Man darf nicht immer nur das Negative sehen. Und die Möglichkeit war dann nach 7 Jahren quasi Waldnomadin mit 15 Kilo Rucksack und keinem festen Standplatz und Bollerwagen und Co. von einem Standort zum nächsten zu ziehen durch den gesamten Wald, dann 2017 quasi in der Kindertagespflege einzusteigen. Und ich bin dann mit viel Engagement und immer wieder sprechen mit der Nachbarschaft im Wald. Dort gibt es nämlich den Naturheilverein. Das ist quasi unser Kooperationspartner. Beziehungsweise wir sind Pächter bei dem auf dem Grundstück. Und dadurch kam ich an so ein total verwildertes Waldgrundstück. Es sah fürchterlich aus und war total mit Brombeeren überwuchert. Keiner konnte sich vorstellen, dass da mal irgendwas stehen würde. Und ja, durch eine Zeitungsannonce kam ich dann auf den Bauwagen. Dann hat sich irgendwie für mich so eins und eins zusammengefügt. Ich dachte, okay, Waldplatz, Bauwagen. Der Bauwagen war allerdings aus Berlin und musste erstmal nach Lörrach. Das ist eine ganz, ganz schön lange Fahrt. Das wurde uns dann tatsächlich, oder der wurde uns nach Lörrach gefahren mit einem Unimog und die waren 3 Tage auf der Autobahn unterwegs.
Wow.
War schon so eine Nummer, ne? Weil der Bauwagen, das ist kein neuer, das ist ein ganz alter, uriger Bauwagen. Was aber ganz toll war, innen drin war alles mit Holz und Kork verkleidet. Und ich dachte, ja, super, das passt einfach für uns, aber wir mussten viele Installationen vornehmen, dass der einfach auch kindgerecht wird. Die Treppe musste erneuert werden, denn für den gibt es keine Ersatzteile mehr. Und im Prinzip alles, was wir an diesem Bauwagen vornehmen oder verändern, müssen wir eigentlich, ja, selber schaffen und kreieren und entwickeln. Das war daher schon eine große Hürde. Und ja, aber so kam ich 2017 dann zum Bauwagen und dann fingen eigentlich quasi auch so die Probleme an. Na, plötzlich steht da ein riesen Bauwagen im Wald und natürlich habe ich mich vorher schon mit dem Forstamt in Verbindung gesetzt und mit ganz vielen Behörden. Aber wenn er dann schon dasteht, dann ändert sich die Thematik einfach. Ganz viele Menschen, die dann im Wald liefen, haben gesagt, um Gottes Willen, da steht ein grünes Riesenteil. Was ist das? Ne, weil es einfach noch so gesehen hat und keiner kannte. Es ist einfach in den Waldkindergärten, die mit großen Kindern unterwegs sind, sind wir halt mit den Kleinen unterwegs. Und die kennt man meistens nur gut einbepackt oder eingepackt im Bollerwagen oder im Kinderwagen in der Landschaft draußen mit Einrichtungen unterwegs. Und bei uns war das halt was ganz anderes. Dementsprechend gab es immer Hürden. Also man muss immer schauen, bei uns ist es vor allen Dingen so, also wir haben ein privates Gelände, das kommt uns sehr zugute, weil der Verein Bestandsschutz hat, den gibt es schon seit über 111 Jahren und dadurch sind wir quasi so in diesem Stück für uns. Aber wir sind auch in einem Wasser- und Landschaftsschutzgebiet, also wir gliedern da an. Und dementsprechend ist es natürlich super wichtig, sich auch mit dem Umweltschutz da einherzugehen und zu schauen, waschen wir uns tatsächlich mit Seife im Wald die Hände oder nehmen wir lieber Lavaerde? Wo laufen wir mal nicht lang, weil Flora und Fauna sich erholen muss? Also der Wald ist ja auch ein Ort, der sich erholen muss. Und wenn man sich täglich dort aufhält, sieht man irgendwann, okay, die Spuren, da ist ein bisschen Blätter getrampelt und hält sich dann wieder zurück. Und das sind einfach stetige Hürden, also die Umweltschutzbehörde, das Forstamt oder einfach auch Menschen, die sich nicht getrauen nachzufragen, was wir denn so machen und dem dann kritisch gegenüberstehen. Das vor allen Dingen, das macht es spannend. Und ich bereue es zu keinem Zeitpunkt bis heute, das so gemacht zu haben.
Schön. Ich fände es voll schön, wenn wir mal so ein Bild zeichnen, wie es bei euch da aussieht, so ein bisschen. Also die Menschen können natürlich zuhören, können natürlich auch eure Instagram-Seiten besuchen, da gebt ihr auch Einblicke. Aber vielleicht könnt ihr uns auch mal so ein bisschen mitnehmen, wie eure Plätzchen dort aussehen im Wald. Also was gehört im Moment zu eurem Waldkindergarten? Aber auch gerne noch so ein bisschen eine Zukunftsvision. Habt ihr irgendwelche Träume noch für euren Platz, was da noch entstehen darf? Magst du
Also,
gleich nochmal weitermachen, Jasmin?
Wir sind im stetigen Wandel bei uns am Platz, weil wir aufgrund einfach des Landschaftsschutzgebietes gar keine festen Installationen vornehmen dürfen. Ich habe ganz vergessen zu sagen, wir sind bei uns komplett autark. Das macht es besonders. Das heißt, wir haben keinen Strom und kein Wasser. Das bedeutet, organisatorisch müssen alle mithelfen. Eltern müssen Wasserkanister bringen. Wir bringen Wasserkanister mit. Umso mehr wissen wir es zu schätzen, wenn es zum Beispiel eine dunklere Jahreszeit ist, wenn dann im Sommer oder im Frühjahr dann plötzlich die Sonne wieder heller wird, weil wir einfach keinen Strom haben. Wir sind immer auf das Tageslicht angewiesen. Und diese ganzen Gegebenheiten, wie zum Beispiel auch der Holzofen. Kinder lernen mit dem liegen gebliebenen Holz. Daraus machen wir Feuerholz. Wir feuern dann mit dem Holzofen an. Es braucht eine Zeit lang, bis dieser Ofen warm wird. Es geht nicht auf Knopfdruck. Und die ganzen Gegebenheiten sind natürlich super spannend, aber machen es auch schwierig. Daher ein Wasseranschluss, das wäre wirklich was ganz, ganz Tolles. Das würde die Arbeit doch sehr erleichtern, ob das tatsächlich möglich ist im Wasserschutzgebiet. Wir wissen es bis heute nicht. Aber von dem abgesehen würden wir uns ganz gerne ein Holztor bauen, wünschen, dass wir natürlich nicht fest im Waldboden verankern, dass auch wieder abgebaut werden kann, aber das einfach auch signalisiert, da ist ein geschützter Ort. Es ist nicht einfach ein offener Waldplatz, auch wenn wir insofern keinen Zaun haben. Es soll einfach signalisieren, hier betretet man ein Reich, der auch Kinder gehört. Das ist Reich unserer Wichtelkinder und nicht immer für jedermann zugänglich und offenstehend und dass man sich darüber so ein bisschen mehr bewusst wird, ich betrete hier einen Platz, denn das macht man bei jeder Einrichtung, die eine Tür hat, da ist man ganz klar darüber informiert, jetzt gehe ich in eine Einrichtung und bei uns verschwimmt das manchmal so ein bisschen im Wald. Deswegen würden wir uns das sehr wünschen, da so ein kleines Holztürchen oder einen Zaun zu bauen. Ganz ein bisschen klarer signalisiert. Und natürlich jede Menge Restaurationen am Bauwagen. Die gibt es immer. Die müssen immer gemacht werden. Und ja, genau. Da sind dann auch die Eltern bei uns gefragt. Das ist immer so ein bis zweimal im Jahr machen wir Aktionstage. Da packen auch alle mit an. Und auch so sehr, dass irgendeiner auch einen Generator organisiert und mitnimmt. Also wir sind da alle immer sehr aktiv, weil die Eltern auch einfach wissen, worum es geht. Und wir persönlich der Meinung sind, dass Kinderbetreuung einfach auch alle angeht. Das ist nicht nur unser Anliegen, sondern alle sitzen mit in diesem Boot. Und damit das gelingen kann, müssen einfach auch alle anpacken. Und das wollen auch alle. Und das macht es auch so besonders.
Schön, ja. Helena, wie ist es bei dir?
Also wir haben uns eingezäunt, weil, und auch so aus einem wunderschönen Zäumchen hinten, damit da auch keiner reinläuft. Und ich merkte auch dieses am Anfang, dass wir immer wieder irgendwelche Besucher haben, die einfach reingekommen sind. Und das war so ein bisschen, einerseits war das schön, weil da war die Neugierde und die wollte ich dann mitnehmen, diese Menschen. Aber manchmal hörte ich, dass jemand da war und ich habe nichts mitbekommen. Das war so ein bisschen komisch, weil das dann schon mein zweites Zuhause ist und ich mich hier sicher fühlen will mit meinen Kindern. Und über Zäunchen im Wald haben wir gesprochen, weil die Forstamtdame das nicht gerne gesehen hat, die Unfallkasse aber doch gerne. Und das war auch so ein, jetzt sind wir einigermaßen eingezäunt und das gibt mir schon so ein bisschen Sicherheit und so eine vertraute Umgebung. Alles klar, wir wissen, das gehört uns hier und wir können von hier aus unserer Basis dann weitergehen zu den anderen Wiesen, zu den anderen Waldplätzen und so weiter. Wir haben im ersten Jahr auch dann das Holz, also Holzspalter war das Wunderschönste, was wir hatten im Winter, weil uns das warm gehalten hat, weil es auch so kindersicher war und die Kinder mit so einem Gummihammer richtig schön Holz spalten konnten. Und freuen uns für dieses Jahr, dass wir hier Wärme haben und Licht haben und ich habe den einen ersten harten Winter bei minus 9 Grad hier durchgesessen und das war echt, da gibt es auch den schönsten Moment davon. Also das darf man nicht vergessen. Der Februar wurde fantastisch. Und ich glaube, das ist das, wovon Jasmin spricht. Und nichtsdestotrotz dachte ich mir, okay, wenn Bauwagen, komm, ein bisschen Licht will ich haben. Das ist mal den kleinen Luxusstückchen, das wollte ich haben. Ja, ich träume von einer zweiten Gruppe. Jetzt schon und von Tieren, die wir dann auf unseren Wiesen halten können, das wäre fantastisch, aber machen wir ganz langsam erstmal.
Was würden dir für Tiere vorschweben?
Auch ich sehe schon Schäfchen, die uns das Gras abfressen. Meine Kolleginnen sagte, vielleicht können wir langsam ganz klein mit Kaninchen hier anfangen oder so. Aber ich denke schon an so Ziegen und Schäfchen in die Richtung. Weil
Ja.
wir dann auch Wiesen quasi haben, die wir als Kita nutzen. Das würde sich so fantastisch eignen. Und die Kinder und die Tiere da zusammen zu verbinden, das finde ich auch genauso schön wie Wald und Kinder.
Ja, voll schön.
Ja.
Du hattest immer wieder von Waldorf-Einrichtungen gesprochen, wo du vorher warst. Ich fände es schön, jetzt gerade noch so ein bisschen auf pädagogische Ausrichtung, auf Werte einzugehen mit euch. Gibt es Konzepte, gibt es PädagogInnen, ja, die euch inspirieren, nach denen ihr euch ausrichtet?
Dann mache ich einmal weiter. Ich habe tatsächlich, also Waldorf hat mich sehr interessiert, weil es, glaube ich, deswegen, weil das so naturnah ist und da schon so viel Natur drin war. Also ich habe das eher intuitiv gemacht und erst danach die Naturpädagogin und Umweltpädagogik dann beendet quasi und bin jetzt in die Waldpädagogik eingestiegen und bilde mich dort auch weiter. Und habe da eher das Gefühl, dass ich an keinen starren Lehrplan oder irgendwie an etwas festhalte und mich da irgendwie weitergehe, nur mit einer Sache. Mich inspiriert, glaube ich, eher das Leben selbst. Also ich habe eher das Gefühl, ich habe mir vorgestellt, dass wir hier wie so eine kleine Familie oder schon so eine kleine Gruppe sind und ich einfach mit diesen Kindern hier leben möchte. Dass ich dass die Natur uns inspiriert, dass meine Erfahrung da irgendwie mitnehme. Und deswegen geht es hier eher um Freiraum auf jeden Fall, um Vertrauen und so ein echtes Dasein. Also wirklich, wir kommen rein und jeder ist willkommen und keiner muss sich irgendwie schlecht hier fühlen. Ich will, dass den Kindern hier gut geht, dass die wissen, dass die hier geliebt werden, dass die wissen, dass die uns vertrauen können, dass wir wirklich, also ich habe wirklich eher im Kopf, und das wollte ich, als ich dann mein Team zusammengesucht habe, auch das habe ich dann wirklich ganz laut darüber gesprochen, dass ich Menschen möchte, die den Wald lieben, die wirklich gerne draußen sind und die gern genauso gerne wie ich den Kindern auf Augenhöhe begegnen, dass die wirklich wollen, dass es uns allen gut geht. Und das ist eher mein Konzept von
Perfekt.
familiärer Umgebung, ja, wo es uns wirklich gut geht zusammen. Und dass ja, keiner irgendwie hier Angst haben sollte. Oder ich stelle mir das so schlimm vor, so 7 Stunden irgendwie so auf Anspannung und was kommt jetzt und wer ist denn hier? Und ich will wirklich, ich erzähle schon den Kindern, wenn ich etwas nicht möchte, dass ich sage, ich möchte nicht, dass du das hier kaputt machst oder dass du so damit umgehst, weil das auch mir gehört und auch dir und der ganzen Gruppe. Also ich bin immer wieder, wenn mich etwas stört, will ich sagen, hey, das ist von uns allen. Lass uns, das ist, wir sind eine tolle Gruppe. Wir sehen uns so oft. Also da muss man sich überlegen, wie oft das Kind bei
Absolut.
uns ist.
Ja.
Ja, deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste so ein echtes Dasein. Das ist mein an was ich irgendwie dran halten möchte.
Ja, voll schön. Also das war eigentlich schon ein Konzept und auch deine Haltung irgendwie so in einem, oder?
Auf jeden Fall. Ja, das
Ja.
stand fest und das wollte ich weitergeben und nur Leute einladen, die genauso denken und genauso fühlen, weil es sonst, glaube ich, nicht funktionieren würde.
Ja, danke dir.
Ja, wunderschön. Dem würde ich mich so auch anschließen. Ich habe auch kein festes pädagogisches Konzept oder ein einziges Konzept, dem ich mich jetzt angliedern würde. Mir sind so diese Leichtigkeit und auch die Freiheit, wählen zu können, was uns gerade jetzt im Moment gut tut, unheimlich wichtig. Und dass wir das so machen können, ist auch ein Luxus und darüber freue ich mich und vor allen Dingen auch die Kinder. Was ich wichtig finde, ist einfach auch so seine Persönlichkeit, dass man die stärkt, weil das beste pädagogische Konzept nützt mir nichts, wenn ich selber nicht richtig bei mir angekommen bin. Und darum finde ich holistische Ansätze, Persönlichkeitsentwicklung, oder der lebensbezogene Ansatz, das ist so etwas, was mich inspiriert, also das Leben als Ganzes zu sehen, nicht nur heute oder morgen, sondern das ist ein allgegenwärtiges Thema. Das Kind als Individuum zu sehen und es einfach immer durchweg liebevoll zu begleiten. Das ist für mich mein alleroberstes Bestreben. Liebevolle Begleitung gehört in allen Bereichen dazu. Also es ist ganz wichtig, wie Helena schon gesagt hat, authentisch zu sein auf jeden Fall. Kinder verstehen auch, wenn man mal einen nicht so guten Tag hat und sagt, die Jasmin, die braucht heute ein, 2 Minuten länger, bis sie auf dein Spielangebot reagiert. Aber wichtig ist einfach, das immer liebevoll zu machen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich denke, das ist das schönste pädagogische Konzept, wenn man etwas mit Liebe macht, wenn man diese Liebe weitergibt und dann auch die Fülle spürt, die daraus wächst und entsteht. Und das ist einfach so mein stetiges Bestreben. Wenn das eines Tages nicht mehr so sein sollte, dass ich meine Arbeit nur noch halbherzig mache, dann habe ich selbst gesagt, höre ich auf. Und es wächst nach wie vor und dafür bin ich einfach auch unendlich dankbar, weil ich sehe, wie die Kinder einfach gedeihen, wie schön es sein kann und vor allen Dingen, wie viel Vertrauen einem entgegengebracht wird. Also gerade Kinderbetreuung für die 1- bis 3-Jährigen, das sind teilweise ja Kinder dabei, die erste außerhäusliche Erfahrungen machen. Und ich möchte Fremdbetreuung jetzt nicht so ins Negative ziehen, deswegen sage ich außerhäusliche Betreuung. Und das ist für mich einfach ein ganz, ganz großer Vertrauensbeweis, wenn die Eltern ihr Kind irgendwann mal bei mir lassen, wenn sie einen Schritt gehen. Und ja, da gehört achtsame und liebevolle Begleitung für mich einfach selbstverständlich dazu, genauso wie so persönliche Weiterentwicklung, ganz klar.
Voll schön. Eine Person auf Instagram meinte, sie hätte einen Platz angefragt oder ihr Kind steht auf der Warteliste für den Waldkindergarten und sie stellt sich das auch total schön vor. Und so aus ihrem familiären und freundschaftlichen Umkreis kriegt sie aber total viel Gegenwind. Und sie hätte total gerne von euch so ein bisschen gehört, was macht für euch den Waldkindergarten ja, im Vergleich jetzt zu anderen Einrichtungen zu etwas Besonderem, zu etwas Einzigartigem. Und ja, vielleicht auch Vorschläge, was kann sie denn auf so einen Gegenwind vielleicht auch antworten? Wie reagiert man da drauf? Habt ihr da Ideen?
Also ich finde, dass wir nicht nur im Wald sind, sondern wir gehören zum Wald. Also die Kinder lernen, wir sind mittendrin, wir sind draußen zu Hause und das ist schon so fantastisch. Ich habe selber Kinder, mein Mittlerer, kommt jetzt in die 2. Klasse und hat seinen Waldkindergarten quasi hinter sich gebracht. Und ich konnte spüren, sehen, was er alles mitbringt. Welch andere Haltung, wie viel er über Tiere wusste, wie achtsam er darauf war, wie interessiert, wie er Müll gesammelt hat im Wald, wie er erzählt hat, was gut, was nicht so. Also so eine ganz andere innere Haltung, als er 6 dann quasi fertig mit seinem Schnitzmesser-Führerschein rausgegangen ist. Ich habe das Gefühl, dass mein erster Sohn war nicht im Waldkindergarten, das kannte ich damals, er ist 17. Das war quasi nicht vorhanden für mich in meiner Umgebung. Und ich sehe diesen riesen Unterschied. Das ist wirklich, das kann ich gar nicht in Worten fassen, ja. Aber auch dieses, dass der Mittlere diese Fakten über Natur gar nicht aus einem Blatt abgelesen hat, nie an einem Blatt wo Eichenblatt abgemalt war, gesessen hat, sondern dass er wirklich über die Natur, in der Natur gelernt hat. Und ich glaube, das hat ihn richtig, also auf jeden Fall mutiger gemacht, so achtsamer gemacht, kreativer gemacht. Er kann in den Wald gehen, da gibt es keine Langeweile mehr. Er kann vorangehen und er denkt Sachen und so weiter. Und das ist, ich glaube, das ist am wichtigsten. Er hat auch gelernt, dass im Wald kein Kind irgendwie zu lebhaft oder weiß nicht, zu laut sein kann. Also er spricht schon über Tiere, wir sind jetzt hier und da könnten Rehe sein. Also dieses Wissen, was er mitgebracht hat. Aber andererseits, dass jeder willkommen ist. dass der Wald einen Platz für jedes Temperament quasi frei hat. Und das ist zauberhaft zu sehen. Und das kannst du ja vorher nicht sehen. Du musst das Kind in den Wald lassen. Du musst so ein bisschen aus eigener Komfortzone rauszugehen, weil dir vielleicht kalt ist im Winter oder du magst vielleicht den Regen nicht. Aber dann aus der eigenen Komfortzone als Erwachsener rauszugehen und zu sagen, alles klar, ich vertraue jetzt. Und das ist erstmal die größte, glaube ich, pädagogische hier Herausforderung für uns Pädagogen, aber auch für die Eltern, zu sagen, alles klar, ich schaffe das bei minus 9 Grad. Und auch die Pädagogen schaffen das bei minus 9 Grad. Auch die haben gesteckten Rahmen und werden das meistern. Und dieses Kind kommt immer, habe ich das Gefühl, immer größer aus diesem Wald heraus. Also das ist fantastisch. Das sehe ich hier bei meinen Kindern jetzt, die dieses Jahr in die Schule gegangen sind, aber auch bei meinen eigenen Kindern. Das war noch näher dran. Das war noch schöner. Deswegen ab in den Wald.
Jasmin, hast du noch eine Ergänzung?
Ja, also ich kann da wirklich nur sagen, einfach erleben, was Leben bedeutet. Ganz klar, diese naturnahen Erfahrungen, die kann man nicht in Büchern erfahren. Die muss man spüren. Man hat das Recht oder die Kinder haben das Recht, mit den Schmetterlingen zu tanzen, Wind in den Haaren zu spüren, die Wurzelkinder im Frühling zu sehen, wie sie aufblühen nach dem kahlen Winter. Und das sind Erfahrungen, die spürt und lebt man, die liest man. Das erfährt man hautnah. Und ich glaube, das kann kein Kindergarten und keine Einrichtung so gut wie der Waldkindergarten.
Und da möchte ich noch kurz sagen, dass ich auch Kinder erlebt habe, die ganz schüchtern zu mir gekommen sind oder gar keine deutsche Sprache gesprochen haben. Oder diese, wie man sagt, einer ist, oder ich kenne leider die Geschichten, wo die Kinder in Regel im Kindergarten nicht willkommen waren und dann plötzlich in den Waldkindergarten gegangen sind und diese Führungsposition übernommen haben, die gesagt haben, komm, dann lass uns. Das waren diese, wie man damals sagte, Zappel Philips, die plötzlich im Wald, also hier sind ganz tolle 22 Kinder. Da, also auch das, dass das Kind selber erfahren kann, alles klar, ich störe nicht oder ich bin nicht zu schüchtern oder nicht zu leise oder nicht zu langsam, sondern ich bin im Wald genau richtig. Und dass wir diesen Freiraum geben und sagen, alles klar, du darfst hier sein, wie du bist, und dann entwickeln sich die Kinder. Also auch das, da kriege ich Gänsehaut.
Ja,
Das
ich
ist das
auch. Da war ganz
Schönste.
viel Wertvolles mit drin. Ich fand es auch toll, dass du gerade nochmal darauf eingegangen bist, eben mit diesem Übergang zur Schule. Weil das war eine andere Frage, die auch kam. So, wie gelingt dieser Übergang von, die sind im Waldkindergarten, die sind die ganze Zeit draußen, die sind die ganze Zeit in der Natur, die sind vielleicht auch viel mehr in Bewegung, wie jetzt in einem drinnen Kindergarten, sage ich jetzt einfach. Wie gelingt der Übergang dann zur Schule, wo es dann halt stillsitzen in Räumlichkeiten und so weiter ist? Was ich jetzt selber auch noch nicht aus meiner Erfahrung erlebt habe, weil meine Tochter jetzt quasi jetzt Vorschulkind wird. Das
Ja.
wäre auch spannend, wenn du vielleicht da noch drauf eingehen
Also
könntest.
da fragen auch die Eltern ganz oft, das ist so eine Standardfrage, okay, wir wollen den Waldkindergarten, aber wie wird die Schule aussehen? Und wie ich schon erzählt habe von meinem eigenen Kind und wie gesagt, mein drittes Kind, und das ist eine tolle Dollar Beweis dafür, dass das wirklich schön ist, ist auch im Waldkindergarten, weil ich mir diese Sorgen nicht mehr mache. Und auch hier habe ich den Eltern, erzähle ich dann immer, wir haben trotzdem einen gesteckten Rahmen. Wir klingeln trotzdem zum Morgenkreis. Wir treffen uns zusammen. Wir lernen trotzdem einen sozialen, wie soll ich das sagen? Wir werden trotzdem sozial zueinander, ja? Wir lernen das trotzdem. Also und ich habe das Gefühl, wir lernen da mehr als im regelmäßigen Kindergarten, weil wir auch die Tiere haben, den Umgang, diese Achtsamkeit, da habe ich das Gefühl, das lernen wir nicht wie soll ich das sagen, Standardkindergarten oder ne, leider sagen wir mal heute Standard. Dazu wollte ich auch noch was sagen, was so also schön wäre, wenn der Wald der Standard wäre, ja. Aber so ein Regelkindergarten, da habe ich gef das Gefühl, das ist es nicht. Da werden wirklich so strikte Regeln, was darfst du und was darfst du nicht, und hast du schon gepuzzelt, dann setz dich hin. Hast du das schon, räum die Puppenecke auf. Nee, wir können nicht nach draußen, weil es nieselt, ja? Nein, es wird zu kalt und so weiter. Ich habe eher das Gefühl, da wird man so zurückgeworfen als Kind. Und hier darf ich sein und lerne trotzdem die Grenze von Helena. Was mag sie nicht? Was möchte sie nicht? Was mag mein Freund nicht? Wo bin ich denn, ne? Wo ist die Grenze überschritten bei anderen Kindern? Und auch dieses Schnitzführerschein oder andere so Selbstständigkeit, selber Holz zu hacken und so weiter und so fort. Da lerne ich mich doch auch zu strukturieren und was ist, und also da sehe ich gar keine Probleme. Da sehe ich wirklich nur mehr als zu wenig für die Schule.
Und es gibt ja trotzdem, ne, auch im Waldkindergarten gibt es ja auch die Möglichkeit, sag ich immer, gibt es ja auch die Möglichkeit, sich hinzusetzen, zu
Ja.
zeichnen, zu malen, Buchstaben, ne, kann man ja auch sogar in der Erde zeichnen oder was auch immer, ja, wenn dann Interesse da ist von den Kindern, kann ja auch dort und lernen. Man hat, glaube ich, einfach immer so eine gewisse Vorstellung von Lernen, also wir in unserem Erwachsenen-Denken, was so schade ist, weil gerade durchs Freispiel, wo ich einfach im Waldkindergarten einfach das allergrößte Potenzial sehe, ist einfach der größte Lernraum für Kinder, ja. Und ich erlebe das einfach immer, wenn wie meine Tochter mit ihren Freunden einfach spielt. Das ist einfach so voller Kreativität. Und wenn ich die im Wald erlebe, eben aus was für Dingen da Spielräume und ja, und ganze Geschichtenstränge entstehen, das ist einfach so berührend zu sehen. Und diese Räume und diese Fülle hat man, glaube ich, halt einfach in geschlossenen Räumlichkeiten gar nicht so stark gegeben wie halt im Wald.
Wir Erwachsene stellen wir uns vor, wir brauchen einen Stuhl, wir brauchen einen Tisch, wir brauchen jemanden vorne und dann wird gelernt.
Ja,
Wir
genau.
sehen nicht, dass ein Kind im Waldkindergarten sich ein Blatt nimmt und 30 Minuten im Freien quasi eine Brennnessel versucht nachzumalen oder den Schmetterling, den er kennengelernt hat. Was hat das Kind gerade ge gemacht? 45 Minuten gesessen und konzentriert gearbeitet. Aus intrinsischer Kraft. Das ist doch das Allerschönste. Sie wollen mit uns machen, sie wollen dazugehören, sie wollen aber nicht in die Ecke gedrängt werden. Wer will das denn schon? Wer will die ganze Zeit hören, was das Kind falsch gemacht oder was ich falsch gemacht habe? Das ist, ja, da könnte ich Stunden drüber reden.
Ja, und das, was ihr vorher meintet, mit dem jedes Kind hat da einfach seinen Platz. Das erlebe ich einfach auch total, ja, dieses, man kann sich da einfach so seinen Raum suchen. Meine Tochter braucht irgendwie immer wieder so einen Raum für sich und da ist halt einfach der Waldkindergarten einfach perfekt, weil dann sucht sie sich halt einfach eine Ecke, wo halt gerade einfach niemand da ist. Und es ist halt in einem Kindergarten, wir hatten uns einen Kindergarten angeguckt, ja, offen, ich meine, in Freiburg sind einfach gerade super viele Kindergärten, offenes Konzept, ja. Mit mindestens 60 Kindern. Klar gibt es unterschiedliche Räume, wo man hingehen kann, aber dieser Lautstärkepegel, der war für mich nach 2 Minuten unaushaltbar. Und meine Tochter kam auch raus und hat gesagt, das ist mir einfach viel zu laut. Und ich habe gedacht, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, und das ist natürlich
Ich
einfach.
konnte dort nicht aushalten als pädagogische Fachkraft. Ich konnte das nicht. Ich habe mir das angeguckt, 90 Kinder offenes Konzept.
Oder sogar
Nein, das
90,
kann
ja.
ich nicht machen. Ja.
Genau, ja.
Und Rückzugsort und so Rücksichtnahme auf anderes Kind. Genauso dieses, okay, dieses Kind braucht jetzt kurz Ruhe. Sie setzt sich dort, dort, dort hin. Wir lassen sie jetzt in Ruhe.
Ja.
Wo haben wir das denn
Ja.
sonst? Ja.
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 Ja, voll schön. Ich fand eine Frage auch aus der Community sehr schön, ob ihr vielleicht erzählen möchtet, gibt es trotzdem Materialien, die ihr anbietet zum einen? Gibt es irgendwelche Lieblingsmaterialien von den Kindern, die ihr auch da vor Ort habt, zum Beispiel im Bauwagen? Und gibt es Aktivitäten, die ihr gerne anbietet im Waldkindergarten, Impulse, die besonders gut bei den Kindern ankommen? Könnt ihr uns da so einen kleinen Einblick geben?
Also bei uns ist es gerade aktuell einfach die Themenwoche. Wir haben uns jetzt eine ganze Woche lang und wahrscheinlich auch noch nach den Ferien mit dem Lavendel beschäftigt. Und man merkt einfach an den Kindern, dass diese Slow Education Momente, das langsame, intensive Lernen, das wirklich ganzheitlich zu begreifen, eben vom Lavendel zum Öl, dass das unheimlich viel mit ihnen macht. Also sie nehmen das mit allen Sinnen wahr. Es ist Lernen mit allen Sinnen. Und ich sehe auch das Interesse der Eltern, wenn wir dann Aushänge schreiben oder so, oder die Kinder kommen und riechen Mama oder strecken Mama oder Papa die Hände ins Gesicht und sagen, riech mal, die Hände riechen noch nach Lavendel. Und das ist einfach etwas, was lange bleibt. Also davon ziehen die Kinder sehr lange. Und auch wir, das sind super schöne Erfahrungen. Und man kann so vieles machen. Also es muss nicht der Lavendel sein. Es können auch Steine sein. Es kann der Weg vom Korn zum Mehl sein. Es kann so vieles sein. Und es ist einfach lebensecht. Es ist nicht Erfundenes. Erfundene Dinge sind auch schön, sondern es sind Dinge, die einfach im Leben alltäglich sind. Und so begreifen Kinder einfach sehr schnell und spielerisch. Was wir aber am allermeisten lieben und wovon die Kinder wirklich sehr, sehr viel auch lernen. Ich werde ja immer mal wieder gefragt, wenn es Interessenten gibt, welche Challenges wir denn anbieten. Da muss ich manchmal schmunzeln und denke, okay, da kommen wir wieder aus der Bewegung. Was macht ihr? Mit was könnt ihr euch beweisen? Was zeigt ihr vor? Habt ihr ein Töpferatelier oder eine Werkstatt? Weil Waldkindergarten nur noch Waldkrippe manchmal nicht transparent genug ist, was das Lernen bringt, weil alles halt spielerisch ist. Und wenn wir querfeldein mit den Kindern laufen, ohne einen Weg zu haben, ohne ein Ziel, dann entsteht meist das beste und das schönste Spielangebot und vor allen Dingen auch die schönsten Lernergebnisse. Die Kinder lernen sich in einer Gruppe einzufügen und sie spüren ganz schnell und auch die Kleinen, halt mal, ich bin Teil von etwas Ganzem. Ich gehöre hier zu dieser Gruppe. Und wenn ich möchte, dass jemand neben mir läuft, dann darf ich ja nicht wegrennen, sonst renne ich alleine vorne. Und kleine Kinder sind dann oft selbst so bestrebt, sich wirklich selbst in dieses große Ganze einzufügen. Und ich finde das jedes Mal immer wieder erstaunlich, wenn wir querfeldein laufen, wie viel wir dabei erleben und lernen und die Kinder einfach auch mitnehmen aus solchen Erfahrungen. Denn für Außenstehende mag es so sein, okay, die laufen einfach wild durch den Wald. Nein, es ist Lernen. Es ist Lernen und Spielen. Und da geht mein Herz immer wieder auf, aus ganz minimalistischen Angelegenheiten und Dingen, ohne viel was ganz Großes entstehen zu lassen.
Schön.
Ich kann mich dem nur anschließen. Ich musste so lächeln gerade, weil ich nichts anderes sagen will. Also so Lieblingsangebote oder Lieblingsgegenstände oder so. Ich habe auch diese Idee, was habe ich denn vor einem Jahr alles mit mir rumgeschleppt im Rucksack und was nehme ich dieses Jahr? Also ich habe von Monat zu Monat hatte ich immer weniger dabei und die schönsten Angebote, das waren, das kann ich nicht Angebote nennen, sondern so Momente, die, wie du gesagt hast, ohne Plan. Also der Moment, wo wir zum Beispiel der Weg zur nächsten Wiese und die Kinder fangen plötzlich an, das Waldkindergartenlied zu singen. Und das war, und das immer, immer lauter und ich kriege Gänsehaut und gehe dahin und denke mir jedes Mal, oh mein Gott, das ist dein Waldkindergarten. Also auch dein, du Kind, das ist, du bist gerade in einem Kindergarten, ja, und läufst zu einer Wiese. Das ist doch, das sind die Momente, die sie im Herzen, also diese Freiheit, die sie spüren. Da bin ich mir 100% sicher, dass das etwas mit diesem Kind macht und dass die das vielleicht ohne zu wissen, was war das für ein Moment, aber dass die wissen, da habe ich ein Stück Freiheit oder ein Stück Geborgenheit oder was auch immer bekommen und behalte es im Herzen. Also die, auch die Momente, wo wir dann auf der Wiese angekommen sind und sie dem Schmetterling hinterherlaufen und dann kommen und erzählen, welche Farbe er hatte und die Jungs fangen das und das zu spielen. Also das ist, das sind die allerschönsten Momente, die wir haben. Angebote machen wir schon und mir war wichtig, dass wir machen täglich ein Angebot. Aber nur das, was du selber als Pädagoge magst. Das sage ich die Helena, das wissen schon die Kinder. Wenn die Helena am Montag ein Angebot anbietet, dann kommt immer die Werkbank und wird mit Werkzeug irgendwie gemacht. Und wir machen dann irgendwie Sonnenfänger und mit Murmel in der Baumscheibe und machen Löcher rein. Und wenn andere Kollegin oder ein Kollege etwas macht, dann werden sie Schaukeln bauen aus Seilen und Stöcken. Die Person wird was vorlesen und wie Puppentheater machen. Das heißt, Angebote, ja, sollen wirklich Angebote heißen. Also das im Kindergarten kenne ich das so, du hast noch nicht geprickelt, du stehst doch auf meiner Liste, komm noch zu Ende prickeln oder komm noch, mach noch das und das. Ich gebe doch, das war doch ein Angebot. Du hast mir etwas angeboten. Ich darf doch selber entscheiden, ob ich das annehme.
Ja.
Und dadurch, dass das Team macht, was es mag, kann das Kind entscheiden, was es mag und was es annehmen möchte. Und jetzt gibt es kein Kind, das mir irgendwie durchgerutscht ist und nie im Leben etwas mitgemacht hat. Ich würde auch nicht ungern prickeln. Ja, ich würde auch diese Frage so, du hast nicht gepuzzelt, du hast das noch nicht. Ich mochte selber nicht. Deswegen, mich kann keiner setzen. Also ich will mit Werkzeugen unterwegs sein. Und das sind, glaube ich, die schönsten, wenn ich sagen muss, die Gegenstände. Also Werkzeuge im Wald und so Lupengläser oder Lupe. Mehr brauche ich nicht.
Schön, sehr schön. Und ich finde, das ist ja auch so das, was so das Wertvolle ist. Ne? Man kann ein Angebot geben oder einen Spielimpuls oder was auch immer. Und dann aber, wenn man merkt, die Kinder übernehmen und die Kinder machen ihr eigenes draus, dann eben diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, und ihr habt aber jetzt die Leitung und ihr übernehmt jetzt, ne? Und ihr macht das draus, was eben euers ist. Und ich kann jetzt eben wieder den Schritt zurückgehen und mein Job ist damit getan, dass ich euch diesen Impuls gegeben habe. Ja.
Und sich freuen, dass wir diesen Impuls geschaffen haben und und sich zurücknehmen, Kontrolle abgeben, die größte pädagogische Herausforderung, ja, sich
Absolut.
zurückzunehmen,
Ja,
ja.
ja. Lass uns nochmal auf euren Alltag so kurz zu sprechen kommen. Ja, also genau, wie sieht so ein typischer Tag aus? Ihr müsst jetzt nicht mit Uhrzeiten und so, aber so ein bisschen, was ist so der Rahmen, beziehungsweise was für Punkte im Tag gibt es, im Tagesablauf gibt es so bei euch?
Also was bei uns, glaube ich, sehr spektakulär ist und eigentlich jeden verwirrt, der ankommt, wir starten direkt mit Essen. Bei uns stehen die Essensboxen und die Trinkflaschen den gesamten Tag frei zur Verfügung. Wir haben dann eine gemeinsame Vesperzeit, wo wir das quasi einläuten mit der Raupe Nimmersatt, aber dennoch steht das Essen und das Trinken die ganze Zeit offen zur Verfügung, weil wir den Kindern den Impuls von Hunger und Durst nicht abnehmen möchten. Ich finde das ganz wichtig, dass die Kinder selber spüren, ah, jetzt kommt ein Hungergefühl oder es kommt ein Durstgefühl und ich bediene mich selber und stille den und den nicht von einem Erwachsenen abgenommen bekommt und auch keine Uhrzeit dazu eingeschränkt bekommt. Das ist uns persönlich sehr wichtig und das ist ganz toll, weil wir haben bei uns alles gute Esser. Also gut in Anführungszeichen, ne, wenn man das werten darf, aber die Boxen sind immer leer zum Schluss. Also der Wald macht hungrig. Und viele Kinder, die morgens zu uns kommen, da weiß man einfach auch nicht so, wie ist jetzt der Tagesablauf von dem Kind gewesen? Wurde es geweckt? War es stressig? Und dem muss man sich einfach auch annehmen oder dem sollte man sich annehmen. Darum arbeiten wir mit ganz flexibler Bring- und Abholzeit. Also zu uns können Eltern auch noch um 11 Uhr kommen. Das stört uns überhaupt nicht. Der Wald ist bei uns offen. Wichtig ist die Absprache und die Transparenz mit uns. Und ja, demnach ist es für uns in Ordnung, wenn Kinder auch später kommen oder pünktlich kommen. Und genauso ist das auch mit dem Abholen. Also wir achten einfach darauf, wo steht das Kind, wo endet eventuell auch die Kraft. Gerade wenn Kinder neu und frisch mit dazukommen, halten die einfach noch nicht den ganzen Waldvormittag aus. Und diese transparente Absprache ist uns mit den Familien unheimlich wichtig. Denn es geht ja nicht darum, die Kinder irgendwie in eine Betreuung zu stecken, sondern die sollen ja da aufgehen und sich wohlfühlen. Und dazu gehört auch das individuelle Tempo zu beachten. Und klar erfordert das natürlich auch, ja, wie soll man sagen, eine Flexibilität der Eltern, dass sie das auch einrichten können. Aber ja, das ist so etwas, finde ich, wovon wir alle sehr profitieren und keiner irgendwie stigmatisiert wird, der kommt jetzt zu spät oder der muss klingeln, damit er reingelassen wird, sondern nein, es ist bei uns in Ordnung und jedes Kind kann ausgeschlafen kommen oder darf ausgeschlafen kommen, genauso wie den ganzen Morgen über mal hin und wieder was zu schnabulieren, also was zu essen. Ja, also bei uns ist es auch so, wir machen einen Morgenkreis, der ist aber auf gar keinen Fall irgendwie verpflichtend oder wird eingeläutet, sondern es hängt ein Glöckchen bei uns. Und wenn die Kinder da zu penetrant dran klingeln, dann wissen wir, okay, jetzt ist das Interesse sehr groß. Und meistens ist das so eine Lemming-Bewegung, die dann beginnt und wir wissen, okay, die haben jetzt Lust auf Morgenkreis. Und dazu haben wir verschiedene Themenkärtchen, wo zum Beispiel Hände drauf abgebildet sind oder die Wettersteine. Dann machen wir die Wetterbesprechung. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist zu schauen, wer fehlt heute. Wer ist da? Und wer fehlt heute, damit wir einfach auch an die Kinder denken, die zum Beispiel an dem Tag nicht da sind und damit einfach auch die Gemeinschaft geprägt wird. Ganz, ganz toll ist es einfach, wenn man dann zu den Kindern sagt, was denkst du denn, wie ist heute das Wetter? Und die Kinder ganz schnell begreifen, ich gucke nicht nur zum Himmel hoch, sondern ich fasse die Erde an. Ich fasse die Erde an und schaue danach auf meine Hand, bleibt da dran was kleben, ist der Boden vielleicht feucht? Und das sind so diese ersten naturnahen Erfahrungen, natürlich wie gesagt auf meinem Bereich der 1- bis 3-Jährigen, die haben das unheimlich schnell draußen und die sind einfach wahnsinnig interessiert auch daran, im Morgenkreis irgendwie tätig zu sein und mitzusingen und mitbestimmen zu dürfen. Dann philosophieren wir, wo gehen wir hin? Gehen wir zu den Schafen runter? Also wir haben bei uns das Glück, unmittelbar zu unserem Waldplatz, 2, 3 Minuten den Berg runter, haben wir ein Schafgehege. Da haben wir auch die Hochlandrinder, da wird Mutterkuhhaltung betrieben. Wir erleben die Kälbchen. Wir dürfen die Hochlandrinder mit Heu füttern und erleben die Ernte. Also es ist unheimlich schön bei uns. Wir haben Obstbäume und so dieses ganz ja, naturnah und lebensechte Erfahren ist möglich. Und das fasziniert auch die Kinder, auch die Erwachsenen. Also viele Eltern bei uns kommen oft früher zum Abholen, nicht wegen den Kindern, sondern um einfach noch ein bisschen im Wald sitzen bleiben zu können und um das zu erleben und zu spüren. Und das ist natürlich schön auf ganzer Ebene. Und ansonsten richten wir unseren Tagesablauf einfach ja, nach der Lust der Kinder. Wenn die Kinder mal keine Lust haben, einen Morgenkreis zu machen, ist das vollkommen in Ordnung. Dann kann man zum Beispiel auch singen, während man an der Matschküche steht. Es ist nichts erzwungen, sondern einfach alles frei und individuell. Und ich glaube, darauf kommt es einfach auch an. Genauso ist aber auch ein Schläfchen im Wald möglich. Die Frage wird oft gestellt tatsächlich. Also das ist eine der häufigst gestellten Fragen. Wie schlafen die Kinder bei dir
Ja,
im
das
Wald?
wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Kannst du gern gleich drauf eingehen. Ja.
Und ich finde es immer so lustig, wenn das gefragt wird. Denn vermutlich auch nicht anders wie zu Hause, nur halt im Wald. Und ja, das ist dann für uns immer so lustig, wenn das jemand fragt, dann denken wir, okay, ich frage mich manchmal, was die Menschen denken, wenn sie diese Frage stellen, ob wir irgendwelche verwunschenen Wichtelhöhlen haben. Nein, also wir haben auch Kinderwegen mit Regenverdecken oder Hängematten, kleine, ja, wie sagt man, solche Hängesessel, die man in den Bäumen aufhängen kann. Wir tragen Kinder aber auch nah bei uns am Körper, manchmal im Tandem. Und manche Kinder wollen einfach eine Matte und sich unter eine Baumkrone hinlegen. Manche wollen im Bauwagen schlafen. Und das passiert einfach auch wirklich dann, wenn ein Kind müde ist. Wir haben keine festen Schlafenszeiten, sondern legen Kinder oder ein Kind legt sich selber dann hin, wenn es spürt. Und wenn ich dann manchmal auch 2 Kinder in der Manduka habe, eins hinten und eins vorne, und es sich aber für uns gut anfühlt, dann wird es genauso gemacht. Und die Kinder dürfen so lange schlafen, bis sie ausgeschlafen sind. Das ist auch ganz wichtig. Ja.
Würdest du sagen, dass bei euch alle Kinder einmal immer schlafen, während sie bei euch sind in der Betreuung?
Nein, nein, man merkt auch ganz schnell, dass die Kinder da eine gewisse Kondition aufbauen. Und dann, also wir erleben ja häufig, dass Kindergärten bei uns am Waldplatz vorbeilaufen, weil die ihre Waldtage haben. Und das sind dann immer die über 3-Jährigen. Und dann sehen wir ganz oft, unsere Kinder mit unter 3 können das super easy locker mithalten, weil die schon so schnell ein gesundes Körpergefühl entwickeln. Und wenn ein Kind mit unter 2 Jahren startet, dann kann man schon sagen, dass die täglich vielleicht so einen 20- bis 25-minütigen Mittagsschläfchen mal machen. Manchmal aber auch so zwischendrin, also es ist immer so Pi mal Daumen. Manche Kinder setzen sich zum Beispiel hin und ruhen sich mental aus und gucken in den Baum. Das ist auch eine Art von Erholung. Nicht jedes Kind möchte zum Beispiel auch schlafen. Ganz wichtig ist aber einfach, dass es diese Rückzugsmöglichkeiten gibt und dass wir die im Wald auch haben. Genau. Mhm.
Danke dir.
Da musste ich auch ganz oft nicken, vor allem als du mit dem Essen gestartet bist. Ja, ich habe, da spreche ich auch ganz oft mit den Eltern, die Frage kommt zum Essen und Schlafen, dass wir auch mit Box starten können, mit Frühstück, jedes Kind bringt was mit und kann, wir wissen es auch nicht, ob das Kind schon gegessen, nicht gegessen, hungrig, satt oder wie auch immer. Das heißt, jederzeit können die das Essen rausholen und essen. Und einmal möchte ich schon, also ich gucke schon, dass wir gemeinsam essen. Aber das ist es eher das Mittagessen und das Frühstück versuche ich mich dazu zu setzen und dass ich mal die Kinder da auch begrüßt habe, die sich gerade gesetzt haben und essen. Und es gibt keine feste Zeit und auch zum Mittagessen. Ich habe irgendwann gesagt, wir essen, wenn ich merke, die Gruppe braucht Essen. Und die Kinder kommen zu mir und sagen, oh, wann kommt das Essen? Also jetzt werden wir beliefert, gerade in den Wald. Super, tolle Erfahrung. Vorher haben sie eine zweite Box mit warmem Essen gehabt. Und da habe ich auch irgendwann gesagt, wer hat sich ausgedacht, dass jede Kita um 12:30 Uhr oder wie auch immer essen muss? Ich habe gesagt, ich halte mich davon frei, wenn ich merke, wir haben um 11:30 Uhr Hunger, dann essen wir. Wenn ich merke, 12:30 spielen sie noch, dann essen wir 12:45. Also ich habe gesagt, ich möchte mich gar nicht daran halten, ich möchte mich an meine Gruppe orientieren. An wem denn sonst, ja? Und deswegen ist das Essen auch ein wichtiges Thema, auch für die Eltern und die Fragen. Und dieses Bringen, ja, wir wollen um circa 9 Uhr Morgenkreis machen und dafür haben wir einen schönen, so eine Klangschale, so eine ganz große und im Wald, wenn wir einmal dran schlagen, dann wissen die Kinder, wir wollen uns treffen und haben so einen Platz, wo wir zusammen sitzen und auch schauen, wer ist nicht da, wer ist da, Wetter und so weiter, ähnliches. Und wenn aber, und die Eltern wissen aber, sie kommen, kommuniziert mit mir, sage ich immer, spricht mit mir. Dann könnt ihr auch um 9:30 kommen oder um 11 Uhr oder was auch immer. Oder wir haben heute einen Termin oder wir sind beim Arzt oder was auch immer. Lasst uns darüber sprechen und ich sage euch, alles klar, wir sind hier, weil wir haben Eingewöhnung in unseren Base-Station oder wir wollen heute auf die Wiese und dann nehmen wir immer das Waldhandy mit, ruft mich an, ich sage euch, wo ich bin. Also auch da will ich nicht, weil ich ganz schlimm fand, diese Momente, wo, genau, wir müssen dann vor der Tür warten, weil wir sind zu spät. Es gibt Kinder, für denen es so schlimm ist, zu spät zu kommen, die sich dafür schämen, dass die nicht in meinem Bonkreis dabei waren oder dass die Freunde schon unterwegs sind. Deswegen wollte ich das ganz schnell weghaben, oder das Schlimmste, ich komme zu spät, der Morgenkreis hat angefangen, deswegen darf ich mich nicht mehr setzen. Deswegen muss ich mit Mama vor der Tür warten. Das war für mich so herzzerreißend, dass ich gesagt habe, nein, Freunde, das können wir nicht machen. Jederzeit bist du willkommen, ja? Und nach dem Morgenkreis geht's los. Also wir haben einen Plan. Eine Person macht immer, eine pädagogische Fachkraft macht immer ein Angebot und das ist, wie gesagt, das, was sie liebt und nimmt die Kinder mit, die es auch lieben. Eine Person ist dann eher so Freispiel und Impulse geben und schauen, dass wir, dass alle Kinder so ein bisschen, ja, dass keiner verloren, so in sich verloren geht. Also, dass keiner lange, so eine, nicht mal Langeweile, sondern ein unschönes, ich gehöre nicht dazu, Gefühl bekommt. Und genau, und da schauen wir mal, was sich da ergibt. Also im Morgenkreis besprechen wir auch, ob wir zur Wiese oder zum anderen Waldgrundstück gehen oder ob wir eine Schaukel bauen wollen. Also das alles passiert, das wird besprochen quasi mit den Kindern im Morgenkreis. Wie gesagt, dann gesteckter Rahmen ist nur, wir frühstücken morgens und wir essen zu Mittag, ja. Und dann dazwischen passieren Dinge, da weiß ich morgens auch nicht, was da los ist, ja. Und
Ja.
das ist, glaube ich, das Schönste. Schlafen. Ja, ich habe 3- bis 6-Jährige und trotzdem schlafen, wenn jemand müde ist, dann Hängematte. Die hängen meistens bei uns draußen. Da sind schon Kinder eingeschlafen und das war auch für mich so ein Herzensmoment, dass ich gedacht habe, oh ja, das Kind hat losgelassen, fühlt sich hier wohl. Also das ist ein Zeichen für mich, alles klar, du hast alles gut gemacht. Er oder sie schläft jetzt hier im Wald, ja. Und im Bauwagen haben wir eine Kuschelecke. Hier wird aber eher tatsächlich so Bücher gelesen, also ein bisschen Rückzugsort und eingeschlafen ist noch niemand. Aber sie dürfen.
Ja,
Genau.
okay. Gibt es Herausforderungen für euch, aber auch für die Kinder? Weiß ich nicht, Wetter, Logistik, vielleicht auch mit den Jahreszeiten. Wo seht ihr da Herausforderungen im Waldkindergarten?
Also ich würde mal sagen, ganz klar, die Wetterverhältnisse, die werden immer extremer. Das Wetter wird immer schwieriger vorherzusagen. Und wir starten jeden Morgen und auch am Abend davor mit dem Check der Wetter-App und vom Deutschen Wetterdienst. Und so oft standen wir schon da und haben auf ein Unwetter gewartet, weil es angekündigt wurde und alle Eltern parat waren. Es könnte jetzt der Wald ausfallen und es kam einfach nichts. Da hat man sich natürlich dann gefreut, aber man merkt schon, es wird immer schwieriger und gerade jetzt aktuell ist es extrem trocken. Wir haben eine akute Waldbrandgefahr und machen natürlich derzeit auch gar kein Feuer. Das macht auch gar keinen Sinn. Feuer ist bei uns eher zum Heizen gedacht. Das stellt uns schon vor Herausforderungen. Wir müssen ganz, ganz gut die Bäume und eben Pflanzen und Flora und so Fauna immer im Blick behalten. Wie schaut es da aus? Erleiden die Bäume Trockenheitsschäden? Wir müssen immer den Blick nach oben in die Baumkronen gerichtet haben. Könnte da was runterkommen? Und anders als noch vor 15 Jahren ist das präsenter denn je. Das ist ganz arg, dass der Wald unter dieser Trockenheit sehr stark leidet. Und umso wichtiger ist natürlich auch die Kooperation da mit dem Forstamt und mit dem Förster, dass wir einfach auch Sicherheit sind. Es werden immer mal wieder Sicherheitsbegehungen gemacht. Und es mussten auch vor 2 Jahren bei uns am Platz super viele Bäume gefällt werden, weil sie einfach kaputt waren. Sie werden sonst beim nächsten Sturm und dann hatten wir mal eine 2-monatige Schließung des Platzes. Das ist das Tolle mit der Kindertagespflege. Auch meine privaten Räumlichkeiten sind sozusagen dann ein Betreuungsort. Das können wir gut kombinieren miteinander. Das macht das ganze Modell überhaupt erst möglich. Aber man merkt einfach schon, das ist schwierig. Also gerade so diese spontanen Stürme, die auch teilweise entstehen, so aus dem Nichts. Davon waren wir dieses Jahr jetzt schon 2-mal betroffen. Und das macht es mitunter schon schwierig. Also wir haben das natürlich vertraglich geregelt, dass sowas passieren kann. Noch vor ein paar Jahren kann man sagen, ja, im Jahr vielleicht einmal passiert sowas. Und mittlerweile ist es schon so, dass man sagen kann, ja, alle 3 bis 4 Monate hat man mal so einen unvorhergesehenen Sturm, der dann plötzlich irgendwie da ist. Und das ist logistisch schwierig. Also Eltern müssen dann zu uns an den Platz fahren und haben dann auch die Genehmigung, an den Platz zu fahren. Wir müssen dann dicht machen im Wald, weil wir so schnell einfach keinen Unterschlupf haben. Und im Bauwagen dann mit unter Dreijährigen, wenn es blitzt und donnert, das ist uns dann persönlich zu heikel, weil die Kinder nehmen das ganze Akustische auch wahr. Und das ist für so kleine Kinder dann doch etwas beeindruckender, wie jetzt für größere Kinder. Genau, da ist es manchmal doch vor eine logistische Herausforderung, wie wir mit den Wetterverhältnissen umgehen, ja.
Helena, wie ist es bei euch oder bei dir?
Wetter und Logistik. Also ist auf jeden Fall keine Nebensache. Ist auf jeden Fall hoch. Muss gut gesteckt sein. Und ich glaube, dass es auch ein Teil des Konzepts ist, Jasmin. Ich glaube, die Vorbereitung gehört dazu, dass man auf Regen, Schnee, Hitze vorbereitet ist. Und trotzdem passieren diese Sachen, die du erzählt hast. Einerseits gebe ich als allererste Sache, die ich gebe, ist so eine Ausrüstungsliste, die ich mir ausgearbeitet habe, damit die Kinder, vor allem Eltern, ganz genau wissen, okay, das alles brauchen wir. Die haben hier riesige Taschen und damit wir im Regen sein dürfen. Ich spreche jetzt nicht von Sturm und sonst was, aber so ein Standard, im Winter und Hitze und Regen, dass wir da auf jeden Fall vorbereitet sind. Und wir, wie du, kontrollieren dann immer morgens, wie das Wetter sein soll. Und das wissen auch die Kinder. Auch die kommen schon manchmal und sagen, wir haben schon geschaut, es sollte heute so und so aussehen. Und den Rest, also auch so ein Vorleben von, okay, wir wissen das und das, wir haben unsere Ausrüstung, wir haben uns vorbereitet und den Rest können wir nicht kontrollieren. Und das ist auch so. Das ist so einfach, ja, dass die Kinder merken, alles klar, geplant und gewappnet sind wir. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und wir hatten auch diese Momente und dann muss man handeln und so weiter. Aber das ist irgendwie, gehört irgendwie dazu für mich, ja. Es ist schlimm, es ist, wie du gesagt hast, auch immer, immer stärker und so weiter und nicht schön. Ja, und das ist das Leben, was wir gerade haben, ja. Ja, ich habe auch Kinder, die anfangs zum Beispiel mit Kälte zu kämpfen hatten. Oder vor allem die Jüngeren. Also ich merke, dass so ein 4-, 5-jähriges Kind weniger Herausforderungen damit hat oder Anfangsschwierigkeiten wie ein Kind, was gerade 3 wird oder 2,8 ist oder sonst was. Was aber schön ist, dass die Kinder mit jedem Tag da wachsen. Also das merke ich auch, dass die wirklich dass die erste Hälfte des Winters, das war, oh Helena, mir ist jetzt kalt und was machen wir? Und dann haben wir mal überlegt, was brauchst du jetzt? Brauchst du nur Handschuhe und Schal oder möchtest du jetzt in die Jurte oder wie ist es dir? Ja, was brauchst du jetzt? Und dass die das in den Wochen und Monaten richtig gut lernen. Und da merke ich auch, dass ihr Vertrauen wächst. Und zwar in sich selber. Alles klar, ich weiß schon, was ich machen kann, wenn das und das passiert. Und Vertrauen in uns Erwachsene, dass die wissen, alles klar, wenn was ist, die Helena ist da, die andere Kollegin oder Kollege ist dann da. Und was die Eltern erzählen, was für mich äußerst wichtig ist, die Kinder werden stärker, wenn die komplettes Jahr draußen sind. Ich will nicht sagen, dieses Wort abgehärtet, aber sie werden wirklich, sie sind so anders. Die Eltern berichten auch, dass die weniger krank sind, dass sie gesagt haben, ein Jahr im Waldkindergarten und die sind so froh, weil es vorher in der Krippe so und so war oder im Kindergarten so und so war. Ich schiebe auch manchmal darauf, dass wir halt nicht eingeengt im Raum sind und sich nicht jeder anhustet, ja. Aber auch glaube ich dieses, okay, wir haben -9 Grad und wir sitzen am Feuer jetzt und machen Popcorn und lernen gerade, wann schwitze ich, wann ist mir zu kalt, wann ist mir zu warm. Also fantastische Erfahrung. Also ich mag es.
Wir haben auch so die Erfahrung gemacht, dass es ja, also gerade so eine äußerliche Kälte, da geht es ja einfach auch ganz viel nicht nur so um eine gefühlte Wärme, sondern auch so ein bisschen so um eine innere Wärme, ne? Und
Genau.
wir haben gemerkt, so bei uns im Waldkindergarten gab es eine Zeit, wo unsere Tochter nicht so gern gegangen ist im Winter. Und dann kamen irgendwie nochmal andere PädagogInnen. Und dann waren zum Beispiel morgens immer Teelichtlein auf den Tisch gestellt oder irgendwelche kleine Lämpchen oder was auch immer. Es wurde dann schon morgens direkt gesungen beim Ankommen. Und dann war halt einfach diese Wärme wurde einfach nochmal anders transportiert. Und das hat dann total geholfen beim Ankommen. Und ich glaube, das ist auch so was, was man voll unterschätzt eben, dass es eben nicht nur um diese körperliche Wärme geht es und auch so um diese innere Wärme, die man ja auch ganz viel mit eben mit der Pädagogik einfach oder auch mit der Persönlichkeit einfach total transportieren kann.
Und dazu muss ich noch sagen, wir haben gerade unsere Garderobe erweitert und verschönert und dass jedes Kind einen Namen bekommt und ein Holztierchen und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt schon eine so Lichterkette, so kleine Körbchen aufgehangen. Und da fragte mich jemand, was das ist und warum im August. Und ich habe gesagt, Freunde, der Winter wird kommen. Und das Schönste war im Winter genau diese Lichtlein, genau diese schöne Atmosphäre, dass wir in einen schönen Wald reinkommen und nicht, dass das verbunden wird mit mir wird kalt, ich muss 7 Stunden hier sein und so weiter. Wir haben auch so, der Februar war unser Feuermonat, wir haben jeden Tag gekocht am Feuer. Das heißt, ich habe versucht, diesen Winter richtig schön, nicht überstehen, ja, sondern richtig den erleben und den zum einen schönen Winter. Und das ist tatsächlich der Februar, dieser Feuermonat, war mein allerschönster Monat aus dem ganzen Jahr.
Ja,
Und ich
toll.
glaube, das ist die innere Wärme, von der du sprichst.
Ja, voll, absolut, ja.
Das ist bei uns, wenn ich noch was anfügen darf.
Gerne.
Logistisch ist das für uns auch immer so, dass wir Kinder bei uns eingewöhnen bis maximal zum Oktober, weil das Licht lässt dann langsam nach. Und damit die Kinder einfach auch diesen Übergang schaffen von diesen Jahreszeiten, brauchen sie ein paar Wochen bei uns. Also das wäre sehr schwer, so vom Gefühl her, wenn wir Kinder in den Wintermonaten aufnehmen würden, weil einfach so dieser vorige Übergang vom Sommer zum Herbst fehlt. Und deswegen sagen wir ganz klar, also Eingewöhnung in den Monaten November, Dezember, Januar und Februar machen wir nicht. Also das muss alles stattfinden bis zum Oktober, damit der Übergang dann auch leichter ist. Ja.
Ja. Gibt es noch andere Herausforderungen, wo ihr das Gefühl habt, das haben Kinder? Wie ist es bei euch mit Toilette zum Beispiel?
Also bei uns ist es ja so, dass die Kinder, ich sag mal, ihre Ausscheidungsautonomie ja noch erlernen. Wir haben ganz, ganz viele Wickelkinder, die noch gar nicht so aufs Töpfchen gehen. Aber sobald die Kinder dann auch die Impulssteuerung haben und es zeigen oder es benennen können oder durch die Gebüsche flitzen, dann wissen wir ja, okay, jetzt fängt es so langsam an. Und dann ist natürlich auch eine Absprache mit den Eltern wichtig, weil manch ein Kind mag gerne auf eine Toilette. Wir haben Töpfchen, die stellen wir auch zwischen den Bäumen oder manchmal auch auf dem Feld auf, je nachdem natürlich geschützt, sodass man die Kinder nicht sehen kann. Und manch ein Kind, also wir haben auch ein 3,5-jähriges Mädchen, das hat sich einfach vehement verhoben, aber die geht auch wirklich nur zu Hause auf die Toilette, also auch nicht, wenn die Eltern unterwegs sind. Und da sieht man dann auch, wie viel Willenskraft dahinter steckt, dass ein Kind sagt, okay, nee, im Kindergarten, jetzt egal ob im Wald oder nicht oder draußen, da gehe ich nicht auf die Toilette, ich möchte das Ganze zu Hause machen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Aber wir haben auch die Möglichkeit, Töpfchen aufzustellen. Wir haben eine Campingtoilette, dass die Kinder einfach auch diese Prozesse sehen. Ansonsten bei uns im Bauwagen ist es auch so, wir haben eine Garderobe, die Kinder, die haben ihre Fächer mit Wechselkleidung, wir haben einen Wickeltisch und können da dabei bei Bedarf einfach wickeln. Also wir haben eine feste Zeit um 12, wo wir uns zusammen die Hände waschen, das Gesicht sauber machen, langsam Richtung Abschlussritual gehen und dann wird auch noch mal gewickelt. Ansonsten natürlich auch nach Bedarf, ganz klar.
Also wir haben eine Brenntoilette, eine Waldtoilette und natürlich die Pipi-Bäume, wo die gekennzeichnet sind und da dürfen wir. Und spannend fand ich richtig. Also wir haben jetzt die Trenntoilette mit Holzspänen und wenn du da auf der Toilette warst, du musst vorne Pipi, hinten groß, dann musst du Holzspänen und so weiter. Und ich habe das dann jedem Kind, jedem Elternteil erklärt und so weiter. Und dann kam der Bauwagen 9 Monate später mit einer kleinen Kindertoilette, die mit Spülung und so weiter, mit allem, was man halt kennt, ja. Und das Schönste war, dass diese Kinder nach 9 Monaten so drin waren, dass die ersten Kinder entweder nicht auf diese Bauwagentoilette gegangen sind, weil sie gesagt haben, ich möchte im Wald bleiben, oder noch lustiger fand ich, sie gingen auf die Toilette und dann guckten sich um und aber wo sind die Holzspäne, Helena? Und wo kommt jetzt mein Toilettenpapier? Und ich habe gesagt, und ich musste auch selber kurz denken, und ich habe gesagt, jetzt darf das Toilettenpapier hier, also wie auf der Toilette, ins Wasser. Und du kannst hier spülen. Die waren total verwundert. So, was haben wir denn jetzt hier? Und ich habe gedacht, wie schön.
Normal.
Ja, und ich musste wirklich selber mit diesem Kind nachdenken. Wie machen wir das jetzt? Und wie schnell diese 9 Monate, wie schnell die Kinder sich umstellen, wie schnell es so normal ist, Holzspäne zu benutzen, Toilettenpapier woanders wegzuschmeißen, sich anders Hände zu waschen mit und so weiter und so fort. Und dann über diese normale Toilette im Wald zu staunen und okay, darf ich hier drücken und spülen? Ja, das war so, ja, das darfst du hier. Und das war fantastisch, ja. Das toll ist das.
Was ist denn euer Lieblingsritual im Wald? Habt ihr ein Lieblingsritual?
Also bei uns ist es das Goldtröpfchen, ganz klar, zum Schluss. Wir haben viele, aber das ist so quasi sehr besonders, weil wir doch nochmal mit jedem Kind so einen ganz individuellen Moment haben. Das wird bei uns zum Schluss gemacht, meistens so ab 12, 12:30 Uhr und hat man vielleicht auch schon mal gesehen, ist so eine kleine Muschelschale. Manchmal machen wir einen Balsam aus Bienenwachs mit ätherischen Ölen. Manchmal ist es das Öl direkt, das füllen wir dann ein. Und ein Kind darf dann das Goldtröpfchen sein, singt mit uns zusammen das Lied und verteilt dann ringsherum das Goldtröpfchen. Und jedes Kind, das es möchte, streckt die Hand aus. Und wir erleben dann einfach, ja, wir haben uns nochmal berührt, wenn man das möchte. Manche drücken etwas fester, manche streichen nur ganz sanft und manche halten einem auch nur die Schale hin und man soll selber reintippen. Und so dieser ganz kurze Moment, nochmal in Interaktion zu sein, mit dem Kind eins zu eins, das ist einfach sehr schön. Das ist so, ich habe dich heute gesehen, ich habe dich berührt, ich bin nochmal mit dir, wir singen zusammen und wir kehren nochmal auch in uns ein. Wir riechen nochmal an unseren Händen und bald kommen Mama oder Papa zum Abholen und das ist einfach ein wunderschöner Moment, ja.
Voll schön. Das heißt, ihr macht es im Kreis. Habe ich das gerade richtig verstanden? Und ein Kind geht mit dem Öl herum und gibt es jedem Kind. Und ihr als PädagogInnen geht aber auch nochmal zu jedem Kind einzeln, oder wie ist es?
Ja, wir gehen auch noch mal einzeln zu den Kindern, einfach auch, weil natürlich wir einem Kind nicht die Verantwortung übertragen möchten, weil natürlich auch dieser Austausch mit jedem Kind nochmal individuell gewesen zu sein, sehr wichtig ist, ja. Und
Schön.
so hat man auch jedes Kind erreicht. Manchmal merkt man, wenn man dann eine Gruppe hat von Kindern, die an einem Tag etwas, ich sag mal, auf Zack sind und man hat nicht wirklich so viel Zeit miteinander verbracht. Man hat sich gesehen, man hat zwar auch miteinander gesungen, aber sie sind einfach überall gewesen. Ne? Waren auf dem Baum schlümpfen, waren hinter der Matschküche, haben gegraben, waren im Tipi bei der Kugelbahn. Und dann merkt man so am Ende des Tages, okay, ich hatte heute gar nicht wirklich viel Zeit mit dem Kind. Und das Gold träumt einfach doch. Wir sind nochmal in Verbindung getreten und das ist uns einfach unheimlich wichtig.
Schön.
Also Goldtröpfchen war auch meins in der Großtagespflege, 5 oder 7 Jahre lang. Das war das fantastische Sache. Auch bei meinen Kindern. Und hier habe ich das auch tatsächlich im Wald mit eingeführt. Das wird aber, das vergesse ich aber manchmal schon, weil das so viele andere spannende Sachen sind. Aber das mache ich auch gerne. Ich glaube, mein Lieblingsritual ist im Winter entstanden, dieses im Kreis zu sitzen, auf den Fellen, sich die aus der Hütte holen und im Kreis zusammenzusitzen, was zu erzählen, Feuer anzumachen, Popcorn im selbstgemachten. Wir haben so 2 Siebe zusammengetan und Popcorn reingetan übers Feuer und diesen warmen Popcorn zu essen bei Minusgrad. Und als das Feuer dann nicht mehr so sein dürfte, April und so weiter bis jetzt, sich trotzdem die Felle zu holen und sich zusammenzusetzen. Das ist geblieben. Und ich glaube aber aus diesen Feuermonaten. Und das für mich ist das so wie so eine Gemeinschaft. Und wer möchte, der setzt sich noch dazu. Ich finde auch den Morgenkreis deswegen so schön, weil auch hier ist das, darf jeder kommen und gehen. Und ich freue mich aber, wenn die wirklich da sind, weil ich weiß, sie sind von sich ausgekommen. Und das ist, glaube ich, so das schönste Ritual, dass man sich da setzt gemeinsam und nochmal, egal ob man redet, nicht redet, etwas beobachtet gemeinsam, das ist mein Lieblingsritual auf jeden Fall, ja.
Oh, so schön. Ach, herrlich. Ich könnte noch stundenlang mit euch weiterreden. Ich muss es aber langsam müssen wir zum Ende finden, weil sonst wird es doch zu lang. Ich würde gerne noch mal so kurz mit euch drüber sprechen, weil natürlich nicht alle Familien haben die Möglichkeit, einen Waldkindergarten zu besuchen. Die Plätze sind natürlich auch rar. Also bei uns jedenfalls sind die sehr beliebt und es ist schwierig, in den Waldkindergarten reinzukommen. Und trotzdem ist es mir einfach so ein großes Herzensanliegen, den Wald für noch viele mehr Familien zugänglich zu machen, unabhängig von dem Waldkindergarten. Was habt ihr da Tipps für Familien, die öfter in den Wald gehen wollen? Wie machen wir das? Was brauchen wir dafür? Ja.
Rausgehen, ganz klar. Rausgehen, mit den Bäumen draußen verbinden, zu schauen, welche Pflanzen wachsen hinter dem Haus. Bei Regen rausgehen, spazieren, in die Matschpfützen reinspringen und einfach machen. Viel Zeit im Gepäck, weniger planen und einfach geschehen lassen. Bauernhöfe besuchen und sich mit seiner Umwelt auch identifizieren. Das ist ja auch eine Art von Integration und das ist für Kinder auch unheimlich wichtig, zu wissen, ich bin auch Teil von meiner Umgebung. Wenn ich die Blumen vor der Haustür kaputt trample, wachsen die irgendwann mal vielleicht nicht mehr. Und da auch schon aktiv und früh auch Richtung Umweltschutz zu gehen. Und da lässt sich so vieles machen, aber ganz klar ist einfach Zeit im Gepäck zu haben und machen.
Ich würde auch sagen, nicht in den Wald zu gehen, um etwas zu tun und etwas zu machen, sondern geh hin, um zu sein. Also pack dein Handy in die Tasche, sammel Dinge. Ich habe zum Beispiel angefangen, die La Sachen gesammelt mit Kindern und dann die kleinen Jahreszeitentische. Also alles, was ich gefunden habe, legt es auf einen schönen Tuch oder in eine schöne Schale. Schaut mal, was du nächste Woche findest, was hat dich verändert. Und liebe selber diese Zeit. Also wenn du es nicht magst, wenn du schon weißt, in einer halben Stunde müssen wir woanders sein und du gehetzt bist und die Kinder haben so feine Fühler, die wollen dann auch nicht mehr da sein. Die wollen nur sein, also nur wenn du das selber möchtest, nur wenn du es selber liebst und lass die Kinder den Weg bestimmen. Hört ihnen zu. Also lass das Kind gehen und geh mit. Sei, ja.
Ja, genau, es kommt nämlich ganz bei mir auch auf die Frage, weil ich da auch oft so bei mir auf dem Instagram-Account drüber spreche, eben geht in den Wald und dass ich das gerne mit den Kindern mache und dann immer die Frage, Was machst du denn da mit den Kindern? Und einfach so dieses Vertrauen auch den Kindern zu geben, hey, oder dieses Vertrauen an die Kinder zu haben, hey, die werden da ihren Raum einnehmen und die werden da was für sich finden. Und ich habe da einfach eine Picknickdecke dabei, ich setze mich da hin oder setze mich auf einen Baumstamm und die Kinder können da stundenlang spielen. Also die brauchen da von mir nichts. Ich nehme da schon manchmal vielleicht was mit. Und gibt vielleicht einen Impuls, aber das wird meistens nicht angenommen, weil die so viel anderes entdecken und sehen und sich gegenseitig inspirieren. Und wenn es dir schwerfällt, dann nimm vielleicht noch eine weitere Familie mit und dann seid ihr zusammen dort und könnt euch vielleicht zusammen so in diesen Beobachtungsmodus bringen und die Kinder einfach so im Sein sein lassen. Und eben auch, was du gesagt hast, nur selber auch zu sein und selber da auch anzukommen und zu genießen. Ja. Schön. Ja, ich würde jetzt nochmal das Wort an euch geben. Gibt es noch irgendwas, was ihr gern noch sagen möchtet, was ihr vielleicht noch vergessen habt, was ihr den Eltern mitgeben wollt, die hier zuhören oder den Menschen, die hier zuhören? Ja, ein Abschlusswort von euch nochmal.
Also ich würde an dieser Stelle sagen, dass wir eine unheimlich wichtige Arbeit leisten. Dass wir nicht nur pädagogische Konzepte darstellen, sondern wir geben etwas mit. Wir geben eine Verwurzelung mit. Etwas, was ganz, ganz lange noch bleibt im Menschen und in der Seele. Und ja, wer Kindern den Wald zeigt, der zeigt ihnen auch Zukunft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht vergessen, dass auch kleine Kinder auch schon ab 1 auch ein Recht haben, rauszugehen in den Wald, dass ein gesundes Fundament aufgebaut werden darf und kann und dass das ganz, ganz wichtig ist, dass Natur kein Risiko ist, sondern Natur ist Entfaltung und Liebe und wunderbar und dass man das genießen darf. Man braucht nicht immer für alles einen Plan. Manche Dinge dürfen und sollen frei entstehen und wachsen und ich glaube, das ist auch das, was unsere Gemeinschaft so ausmacht. Dieses Experimentelle, Kinder wünschen sich das, Kinder lieben das Unvorhergesehene. Es muss nicht alles eine Struktur haben. Man darf entdecken, man darf aber genauso auch hinfallen und wieder aufstehen. Und das macht das Ganze aus. Und ich wünsche mir da persönlich mehr Weiterentwicklung auch in diesen Bereichen, dass Kinder unter 3 auch das Recht haben, diese Erfahrungen machen zu dürfen und zu können.
Schön. Ja, du hast gerade gesagt, so ab 1. Und ich will auch noch einen Schritt weiter zu gehen, ne? Auch so unter 1. Es ist einfach grundsätzlich, vergessen wir einfach oft, dass die Natur einfach so diese perfekte Balance der sensorischen Reize hat, ne? Und ich sehe auf Instagram immer wunderschöne Sensory, wie sagt man, Tablets oder was auch immer. Und ich sage immer, ja, wenn du da drin aufgehst, dann tu das mit deinen Kindern, aber du kannst genauso auch einfach rausgehen und da ist diese ganze Palette an sensorischen Reizen für die Kinder in dem perfekten Maß, ja. Eben nicht in einer Überreizung, sondern einfach in einer perfekten Balance für die Kinder. Und das spürt man einfach an den Kindern. Und da kann man wirklich einfach schon mit einem Neugeborenen, das ist ja auch was für einen selber, ja. Es soll ja nicht nur für die Kinder sein, sondern auch wenn du dich mit einem 3 Monate alten Baby in den Wald setzt, und das einfach mal so ein bisschen in die Blätter gucken lässt, es ist einfach so wertvoll und es kann euch beide total zentrieren und so in den Moment bringen. Ja. In Freiburg gibt es tatsächlich eine Pädagogin, die macht Waldgruppen, ich glaube ab 3 Monaten mit Familien. Das ist total schön.
Wunderschön. Also das erinnert mich auch an mein erstes Waldbaby. Das ist ein Geschwisterkind, was mir gebracht wurde mit 9 Monaten. Und die Mama hat mich natürlich begleitet. Das Kind ist quasi, dem ist der Wald in die Wiege gelegt worden. War so ein riesen Vertrauensbeweis, jetzt wirklich so dieses Baby mit 9 Monaten im Wald zu haben. Und wir haben uns ganz viel abgesprochen und philosophiert und überlegt, dass wirklich alles vorhanden ist. Ein Lammfell im Kinderwagen und Wärmebehälter, damit die Milch warm bleibt, weil es auch noch die Flasche bekommen hat. Und es war einfach so wunderschön. Heute ist das Mädchen 3,5 Jahre alt und ist ein absoluter Wirbelwind. und liebe den Wald immer noch. Und das war so eine wunderbar prägende Erfahrung. Und wenn ich mir vorstelle, weil wir einfach auch mit der Kindertagespflege uns natürlich im Wald bewegen können, aber es rechtlich einfach immer noch nicht klar formuliert ist, dass auch unter Dreijährige diesen dauerhaften Waldbesuch erleben dürfen, wenn das es irgendwann mal nicht mehr geben würde, das ist für mich also undenkbar. Ganz schlimme Vorstellung.
Schön. Helena, das Wort ist bei dir.
Also ich wünsche mir, dass Waldkindergarten nicht mehr als Alternative gesehen wird. Ich hätte gerne, dass das eine ganz, ganz normale Form von Kindheit wäre oder vom Kindergarten wäre. Ich wünsche mir, dass wir aufhören, die Kinder in die Räume zu sperren, in ihrer Bewegungs- und Entdeckungslust irgendwie die ganze Zeit zu bremsen oder dass sie es verlieren, ja. Ich hätte gerne, dass wir als Gesellschaft begreifen, dass die Kinder in diesem freien Spiel, was sie im Wald haben, viel mehr lernen als jedes Arbeitsblatt, das je vermitteln wird, ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns als Erwachsene so ein bisschen vergessen, wer wir waren, und wir dann den Kindern auch einreden, sie müssen leise, sie müssen brav, sie müssen angepasst, sie müssen was auch immer sein, und selber vergessen, dass wir doch, oder das innere Kind, das doch gefürchtet hat, dass wir genau davor Angst haben, wir auch als Erwachsene, dass uns jemand sagt, dass wir so und so und so sein müssen, was den Kindern irgendwie mitgeben. Und ich glaube, wir schulden den Kindern auch, dass wir diese Kette durchbrechen. Ich habe früher geglaubt, dass die Kinder in erster Linie so Schutz vor der Welt brauchen, dass ich so eine Blase baue, quasi um sie herum. Und heute ist mir klar, dass wir die Welt brauchen, wo sie keinen Schutz brauchen, ja? Dass wir die Welt geben sollen, wo sie diesen Schutz gar nicht brauchen. Und das beginnt ja bei uns Erwachsenen. Wir haben da was zu tun. Und ich hoffe, dass wir, dass die Jasmin, dass du, dass ich da etwas in die Richtung machen, wo wir den Kindern zeigen, hey, das ist eine fantastische Welt, komm und habe keine Angst. Und dass wir die Kinder aufhören, da in so eine Watte zu packen, sondern in die Welt schicken. Und wie gesagt, uns so ein bisschen zurücknehmen und loslegen. Ja, das wäre es von mir.
Ja, toll. Ja, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, Helena. Vielen Dank, Jasmin, für eure Einblicke und dafür, dass ihr mich, dass ihr uns heute so mit in euren Wald genommen habt. Und ich fand es total spannend zu hören, ja, wie unterschiedlich, aber doch eben wie verbunden auch eure Wege dann irgendwie sind. Und ja, macht weiter so, macht weiter so eine wundervolle, wertvolle Arbeit. Vielen Dank da für euer Sein. Und wenn ihr Lust habt, mehr über die beiden zu erfahren, schaut unbedingt vorbei. Helena findet ihr unter Hier bin ich richtig, jedes Mal mit einem Punkt zwischen den Wörtern. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Und Jasmin unter Waldwichtel unterstrich Lörrach, eben beides in den Shownotes. Und ich hoffe, wir konnten heute mit unserem Gespräch ganz viele Impulse geben. Vielleicht auch für euren eigenen Familienalltag, vielleicht auch für eine Entscheidung, in welchen Kindergarten, in welche Krippe euer Kind geht, da Ausschau zu halten, was es da für Angebote gibt bei euch in der Nähe. Ja, oder einfach als Inspiration, dass Natur einfach für euch, für eure Kinder auch so ein Stück Heimat sein darf. Und ja, vielen Dank euch beiden nochmal.
Danke dir.
Das war das Interview. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war diesmal ein sehr langes Interview, aber auch natürlich mit zwei Personen. Und ich wollte den ganzen Fragen auch von euch Raum geben. Und ich finde, es wurde ganz wundervoll. Und ich hoffe, du konntest viel daraus mitnehmen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn du eine Frage hast, wenn du ein Thema hast, dann schreib mir jederzeit gerne. Ich nehme es auch sehr gerne mal, deine Inspiration mit dir in den Podcast und nehme auch zu deinem Thema gerne mal eine Folge auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.